Die Botschaft, der ausgewiesene Christus aller Zeiten, wurde am 1.4.1964 im 4-H Club Barn in Louisville, Mississippi gepredigt. Übersetzer ist Bruder Klaus Konrad. Dankeschön, Bruder. Ihr könnt euch setzen. Ich halte es für ein großes Vorrecht, heute Abend hier in Louisville, Mississippi zu sein. Wir haben uns schon seit geraumer Zeit auf diese Zeit gefreut und ich war überzeugt, dass ich nach Louisville kommen würde. Ich bin nur auf der anderen Seite des Flusses von Louisville, Kentucky, meiner Heimat entfernt. Es ist, als würde ich wieder nach Hause kommen, wenn ich in Louisville bin. Dort oben nennen sie es Louisville, Louisville und Louisville. Und ich weiß nicht, was es hier ist. Ich glaube, wir nennen es am besten Louisville. Wie ich es immer genannt habe. Es sieht so aus, als ob Louis Louisville wäre. Aber zu Hause heißt es Louisville und Louisville und Louisville. Also suchen wir uns einfach aus, was wir benutzen wollen. Die Hauptsache ist, dass wir im Namen des Herrn Jesus versammelt sind. Wir haben uns zu keinem anderen Zweck versammelt, als ihm zu dienen und dass sein großer Name unter uns geehrt werden möge. Wenn die Versammlung vorbei ist, dann könnte es ist möglich, so wie es jetzt sein könnte, wir wissen, dass wir ihn von ganzem Herzen ehren. Und nun komme ich hierher auf Einladung der Prediger dieser Lokalität hier und dieses Platzes. Und ich komme nicht mit etwas anderem als sie selbst, nämlich nur mit demselben Evangelium. Ich glaube, Jesus hat einmal gesagt, das Königreich der Himmel ist wie ein Mann, der ein Netz nahm und zum Meer ging. Und als er es auswarf, zog er alle Arten an Land. Nun, das ist es, was wir im Netz des Evangeliums bekommen. Wenn ein Mann ein Netz ins Meer oder in die See wirft, weiß er kaum, was er herausbekommen wird. Denn er könnte Flusskrebse bekommen und er könnte einen Aasfresserfisch bekommen. Er könnte Spinnen, eine Schlange und alles Mögliche mehr bekommen. Aber es ist unsere Pflicht zu fangen. Es ist nicht unsere Pflicht zu richten. Und ich bin gekommen, um mein Netz zu nehmen, das der Herr mir gegeben hat, und es mit dem Netz dieser Männer zu verflechten, damit wir zwei Netze ein wenig weiter hinausreichen als ein Netz. Ich habe also mein Netz mit euch Brüdern hier verflochten, ihr alle, die ihr zu diesen Gemeinden hier gehört. Ich habe mein Netz mit euch geschnürt, um es hier auf das Meer auszuwerfen und einzuholen und zu sehen, ob der Herr hier unten jemanden hat, der noch nicht gefangen wurde. Und möge das große Evangelium unseres Herrn Jesus Christus in den nächsten 5 Nächten so unter uns verbreitet werden, dass wir sehen, wie all diejenigen, die in diesem Zeitalter noch nicht gefangen sind, im Netz des Evangeliums gefangen werden zum Nutzen des Meisters. Wir können das nicht alleine tun. Es muss in Zusammenarbeit und im Gebet geschehen und wir alle müssten uns zusammenschließen und unsere Herzen zusammenlegen und beten. Und jetzt haben wir eine etwa 15-jährige Erweckung erlebt, was meines Wissens nach länger ist als jede andere Erweckung in der Geschichte. Normalerweise dauert eine Erweckung etwa 3 Jahre, dann geht sie wieder zu Ende. Aber ich glaube, dass dies eine der letzten großen Erweckungen ist, die die Welt erleben wird. Und sie kommt im letzten Zeitalter, dem laodizeischen Zeitalter, am Ende der Pfingstzeit. Und ich glaube, dass die Gemeinde jetzt in ihrer Lauheit geht, wie die Bibel es vorausgesagt hat. Und wir erleben gerade den Beginn des letzten Teiles, wenn wir sehen, dass Dinge geschehen, wie sie in den letzten Tagen in der Welt geschehen sind. Zum Beispiel das große Erdbeben in Alaska. So ein Erdbeben hat es auf der ganzen Welt noch nie gegeben. Habt ihr es bemerkt? Es kam am Karfreitag. Ihr wisst, das letzte Mal wurde die Welt auch am Karfreitag erschüttert, als unser Meister starb und die ganze Welt erschütterte. Und denkt daran, es könnte das Zeichen für seine Wiederkunft sein. Er sagte, es wird Erdbeben an verschiedenen Orten geben. Heute haben wir ein weiteres in Kalifornien und sie treten überall auf. Leichte Erdbeben. Sogar das Kapitol hat sich von seinem Platz bewegt und ist zurückgegangen. Und hier unten in Baton Rouge, Louisiana, gibt es ein Schwimmbad, aus dem das Wasser herausgeschwemmt wurde. Und das kam aus Alaska. Drüben in der Schweiz, in Schweden und auf der ganzen Welt hat es Gebäude und andere Dinge erschüttert. Ich glaube, dass es uns die Augen öffnen will, um die Stunde zu erkennen, in der wir leben. ich bin in göttlicher Furcht hier, dass sein Erscheinen vielleicht schneller kommt, als wir denken. Und Brüder und Schwestern, auch die jungen Leute, lasst uns so aufrichtig sein, wie wir können. Dies könnte die letzte Erweckung sein, an der wir je teilnehmen werden. Und wir werden diese vielleicht nicht überstehen, bis er wiederkommt. Ich halte heute nach ihm Ausschau. Wenn er heute nicht hier ist, werde ich morgen nach ihm suchen, wenn ich hier bin. Und ich suche nach ihm, seit ich von seiner Rückkehr gehört habe. Und das ist 33 Jahre her, als ich ihm mein Herz geschenkt habe. Seit 33 Jahren stehe ich hinter der Kanzel und versuche, den unerforschlichen Reichtum seiner Herrlichkeit zu verkünden. Und ich vertraue darauf, dass Gott sich unter uns so zu erkennen gibt, dass jeder Ungläubige gerettet wird, alle Kranken geheilt werden und die Heiligen des Herrn, seine gläubigen Kinder im Geist erleuchtet werden. Eine Erweckung bedeutet nicht, dass wir neue Mitglieder bekommen. Es geht um die Wiederbelebung dessen, was wir bereits haben. Seht ihr, es ist eine Erweckung. Vor einiger Zeit, nach einer großen Erweckung in Chicago, habe ich die Wellen auf dem großen Michigansee beobachtet. Ich sah die Wellen, wie sie in einer großen Flut hereinkamen und einfach hin und her schwappten. Ich dachte, das erinnert mich an das Lied »Fluten der Freude über meine Seele wie die Wellen des Meeres«. Und diese Wellen beginnen irgendwo draußen auf dem See oder im Meer und während sie kommen, gewinnen sie immer mehr an Wucht. Schließlich treffen sie auf das Ufer, nur um hinauszugehen und wieder hereinzukommen. Und so ist es auch mit den Wellen der Herrlichkeit Gottes. Sie kommt herein, genau wie die Wellen der Freude Gottes durch unsere Seelen sich wellenartig hin und her wälzen. Immer wieder und wieder und wieder. Ich frage mich, wozu war das gut? Was nützt es, das Wasser auf- und abzuwerfen? Die Natur hat eine Art, sich um sich selbst zu kümmern. Genauso wie die Menschen. Wenn ihr in eurer Gemeinde mit euren Pastoren seid, wenn ihr eine Sonntagsschulstunde oder etwas anderes in eurer Gemeinde habt, vielleicht gibt es keine Aufregung oder nichts Außergewöhnliches und doch ist Gott in eurem Herzen genauso präsent, wie wenn ihr auf und ab hüpft und schreit. Ich dachte, warum tun sie das? Der gleiche Grund, warum Gott eine Erweckung macht, das ist der gleiche Grund, warum er eine Erweckung auf dem Ozean und in den See bringt. Und das Wasser, das auf und ab schaukelt, nimmt den ganzen Müll aus dem Wasser, wirft ihn ans Ufer. Und ich finde es gut, dass wir Erweckungen haben und den ganzen Aberglauben, die ganze Welt aus uns herausholen und am Ufer ausschütten, damit das Wasser frei davon sein kann. Heute Abend ist es irgendwie das erste Mal, dass ich hier bin und trotzdem fühle ich mich nicht wie ein Fremder unter euch. Das bin ich nicht. Ich bin euer Bruder. Und ich, natürlich ist es neu, dass wir uns kennen. Wahrscheinlich habe ich einige von euch noch nie gesehen. Vielleicht habt ihr mich auch noch nie gesehen. Und da ist immer dieses enge Gefühl, dass ihr einfach, es ist schwer und wir sind einfach, so ist es jetzt überall. Ich mache gerade meine 8. Reise um die Welt. Und ich stelle fest, dass es überall so ist, ganz egal wo du bist, aber wenn du christliche Menschen findest, wo der Heilige Geist ist, egal in welchem Land, wie weit im Dschungel oder was auch immer, tun sie dasselbe wie du, wenn du den Heiligen Geist empfängst. Sie tun genau das Gleiche, sie haben dieselbe Freiheit, die du hast. Sie glauben und handeln genauso wie jeder Christ, der Christus empfängt. Aber da drin findest du diese Festigkeit. Und ich denke, die erste Nacht ist eine gute Zeit, um sich miteinander vertraut zu machen. Und dann, wenn die Versammlung weitergeht, werden wir uns noch besser kennenlernen als jetzt. Aber je schneller wir da herauswachsen, desto besser ist es für uns. Der Heilige Geist ist scheu, sehr, sehr scheu. Und wenn du nur einen Ungläubigen oder einen Skeptiker um dich herum hast, kann der Heilige Geist nicht wirken. Kaum. Erinnert euch daran, wie Jesus einmal einen Mann aus der Stadt führte, um ihn zu heilen und ihn vom Unglauben wegzubringen. Er kam in seine eigene Stadt und die Bibel sagt, und viele mächtige Werke konnte er nicht tun. Wir wollen das nicht so sehen, aber die Bibel sagt, dass er es nicht tun konnte. Seht ihr, er kann nichts gegen deinen Glauben tun. Du musst es glauben. Jemand hat mir schon oft gesagt, Bruder Branham, es ist mir egal, was passiert. Ich glaube nicht daran. Nun, für diese Person war es nicht so. Es gilt nicht für Ungläubige. Es gilt nur für Gläubige, die glauben. Alle Dinge sind möglich für die, die glauben. Ungläubige bekommen nichts. Sie glauben einfach nicht, also bekommen sie auch nichts. Wenn sie nur eine kalte Theologie haben, ist es das, was sie bekommen. Diejenigen aber, die an Gott glauben und glauben, dass Jesus Christus heute genauso real ist wie damals, bekommen das, was sie erwarten. Wie ihr glaubt, so soll es euch ergehen. Und ich dachte, ich erzähle euch heute Abend, was wir zu tun versuchen. Ich gehe davon aus, dass die meisten hier Pfingstler sind, da die Gemeinde von den Pfingstern unterstützt wird. Und das ist auch meine Meinung, obwohl ich nie einer Pfingstgemeinde beigetreten bin und auch keiner bestimmten Gemeinde. Ich habe keine Konfession, keine bestimmte Konfession. Und ehrlich gesagt bin ich auch nicht sehr dafür. Ihr könnt haben, was ihr wollt, aber ihr zieht die Grenzen und Gott mag es nicht, wenn in seiner Gemeinde Grenzen gezogen werden. Das erinnert mich an einen Mann, der Enten hatte und ihnen die Flügel abschnitt, damit sie nicht aus dem Stall fliegen konnte. Er hatte ein paar Enten auf der anderen Seite und Enten auf der anderen. Das Wasser begann zu fließen, das Wasser wurde höher und höher und die Enten kamen zusammen. Seht ihr, das ist es, was wir tun müssen. Lass das Wasser ansteigen und dann kommen die Enten zusammen. Und wir sind alle in demselben Wasser. Konfessionelle Barrieren können also weggeschwemmt werden, wenn wir das Wasser nur tief genug werden lassen. Wie ein Mann ein Maisfeld hatte. Ein Mann sagte immer wieder, er hatte ein Feld, auf dem er in diese Richtung pflanzte, ein anderes in diese Richtung. Jeden Morgen flog ein Kollege vorbei und sah sich das Kornfeld an. Er sagte, ist das nicht ein schönes Maisfeld hier und eines dort? Als der Mais ein bisschen höher wurde und über den Zaun reichte, sah es aus wie ein einziges Feld. Ich hoffe, dass es bei uns auch so sein wird, dass wir ein großes, herzliches Maisfeld für Gottes Reich sind. Nun zu unserem Ziel. Oft sagen die Leute, Bruder Branham, der göttliche Heiler. Nein, das ist falsch. Es gibt nur einen Heiler und das ist Gott. Es gibt keine Medizin, die heilt, keinen Arzt, der heilt. Es gibt keinen guten Arzt, der behauptet, ein Heiler zu sein. Und wenn er das tut, dann sagt er dir etwas Falsches. Ich wurde bei den Mayo-Brüdern interviewt und sie sagten, wir behaupten nicht, Kranke zu heilen, Herr Branham. Wir erklären nur, dass wir der Natur behilflich sind. Es gibt nur einen Heiler und das ist Gott. Und wie vernünftig das ist. Du kannst dir den Arm brechen. Ein Arzt kann ihn wieder einrenken, aber er könnte ihn nicht heilen, weil er nichts zu heilen hat. Er müsste Gewebe aufbauen. Ein Arzt kann dir vielleicht einen Zahn ziehen oder den Blinddarm herausschneiden. Aber wer wird ihn heilen? Seht ihr, die Bibel irrt sich nicht. Die Bibel hat in jedem Wort recht. Ich bin der Herr, der alle deine Krankheiten heilt. Alle. Keine andere. Keine Tatsache. Sie haben noch nichts gefunden, was das Gewebe aufbauen würde. Sie finden Medikamente, mit denen sie Keime vergiften können, bis das Gewebe zurückwächst. Aber es braucht Gott, um es zu heilen. Gott ist der einzige Heiler, den es gibt. Die Bibel ist also vollkommen wahr und darauf stützen wir uns auf die Bibel. Es muss so spricht der Herr sein. Wir glauben, dass Gott auch Dinge tun kann, die nicht in seinem Worte stehen, denn er ist Gott. Er tut, was immer er will. Trotzdem möchte ich, dass alles, was in einer Lehre steht, aus der Bibel kommt. Denn ich glaube, dass die Bibel die vollständige Offenbarung von Jesus Christus ist. Die Bibel sagt, dass sie genau das ist. Sie ist die Offenbarung von Jesus Christus. Und nichts darf ihr hinzugefügt oder weggenommen werden. Deshalb halte ich mich gerne an das, was sie sagt und verheißt. Wenn er nur das tun würde, was er versprochen hat, wäre das alles, was ich sehen möchte. Dann weiß ich, dass ich ihn sehen werde. Nun wollen wir nicht sagen, dass wir die göttliche Heilung als Hauptfach haben, denn göttliche Heilung ist ein Nebenfach und ein Nebenfach kann man nicht studieren. Aber schätzungsweise 86% des Dienstes von Jesus bestand aus göttlicher Heilung. Er, wie Dr. Bosworth zu sagen pflegte, einer meiner Mitarbeiter, der in den letzten Jahren in die Herrlichkeit gegangen ist, war etwa 84 Jahre alt. Er sagte, göttliche Heilung ist der Köder am Angelhaken. Und du zeigst dem Fisch nie den Haken, du zeigst ihm den Köder, damit er den Köder nimmt und an den Haken geht. Das ist es also. Wir wollen die Fische zur Ehre des Herrn fangen, sie aus der Welt herausholen und in das Reich Gottes bringen. Das Wichtigste ist also die göttliche Heilung der Seele. Der Leib Christi hat Heilung nötiger als alles andere, was ich kenne, der Leib Christi. Er ist durch die Theologie der Menschen und konfessionelle Unterschiede so zerrissen worden, dass er ein kranker Leib ist. Und ich sage euch, er braucht Heilung, große Heilung. Deshalb vertraue ich darauf, dass der Herr etwas Großes tun wird, um den Teil des Leibes zu heilen, der hier drinnen ist. Wir glauben, dass es nur eine einzige Gemeinde gibt und wir schließen uns ihr nie an. Nächsten Montag werde ich 55 Jahre alt und die Familie Branham hat mich nie gebeten, ihrer Familie beizutreten. Ich wurde als Branham geboren. So bin ich und so sind wir Christen. Wir werden als Christen geboren. Und man schließt sich nicht an, du wirst hineingeboren. Dann nimmst du den Charakter von Christus an. Wir stellen fest, dass viele Menschen, vor allem hier in Amerika, das so gelehrt bekommen haben. Wir haben das System oder der Herr hat es uns befohlen, also ist es gut, den Kranken die Hände aufzulegen und für sie zu beten. Das war der letzte Auftrag an die Gemeinde. Das ist sehr gut und er wurde über die Jahrhunderte hinweg verfolgt. Jedes Mal, wenn in irgendeinem Zeitalter eine Erweckung ausbrach, gab es göttliche Heilung und die übernatürliche Kraft Gottes. Und jetzt finden wir in diesem Zeitalter, und das versuche ich zu erreichen, Folgendes. In den letzten Tagen gibt es so viele Menschen, die göttliche Heilung predigen und dabei so viel Selbstverherrlichung betreiben, dass es einen schlechten Beigeschmack in der Öffentlichkeit hinterlässt. Es hieß, gesegnet sei der Herr, Bruder so und so hat mir die Hände aufgelegt und ich wurde geheilt, Gott sei Dank. Wenn ich das nur weglassen könnte, wenn jemand nur sagen könnte, der Herr Jesus hat mich geheilt, wäre das doch viel besser, oder? Mit dem kleinen Dienst, den der Herr mir gegeben hat, versuche ich also ihn in eure Gegenwart zu bringen, damit ihr ihm, eurem Opfer, die Hände auflegt und geheilt werdet. Es geht nicht so sehr um das Händeauflegen, das tun wir alle. Wir beten und legen die Hände auf die Kranken, aber wir heilen die Menschen nicht. Sie sind bereits geheilt. Jeder Mensch ist bereits geheilt. Wie die Gemeinde unterrichtet wurde, immerhin glauben 2/3 von euch daran. Er wurde um unserer Übertretung willen verwundet. Durch seine Striemen wurden wir geheilt. Alles, wofür er auf Golgatha gestorben ist, gehört von nun an uns. Alles, wofür er gestorben ist. Er wurde um unserer Übertretungen willen verwundet, um unserer Missetaten willen gequält. Die Strafe unseres Friedens liegt auf ihm. Durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Wir wurden geheilt. Vergangenheitsform. Jeder Sünder ist gerettet. Von dem Tage an, an dem Jesus am Kreuz starb, vergab er den Menschen jede Sünde. Gott ist ein großes Wesen. Am Anfang war Gott, seht ihr, wir. Am Anfang war er nicht einmal Gott. Gott ist ein Objekt der Anbetung und er wurde angerufen. Es gab nichts, was man hätte anbeten können. Er war der selbst existierende Elohim und es gab nichts, um ihn anzubeten. Als er die Engel schuf, gab es etwas, um ihn anzubeten. Aber in diesem großen Gott, Elohim, waren Eigenschaften. Er hatte die Eigenschaften, Gott zu sein, die Eigenschaft, Vater zu sein, die Eigenschaft, Sohn zu sein, die Eigenschaft, Retter zu sein, die Eigenschaft, Heiler zu sein. All diese Eigenschaften waren in Gott. Und wenn ihr jemals das ewige Leben bekommen habt, wart ihr in Gottes Eigenschaften, weil ihr das ewige Leben bekommen habt. Jesus kam als Erlöser und Erlösen bedeutet, dorthin zurückzubringen, wo es angefangen hat. Genau. Du warst in Gottes Gedanken. Er muss vielleicht dieses mit dem verbinden und das hier und jenes hier, wie ein Mann, der ein Glockenspiel für die Gemeinde herstellt. Er gibt so viel Messing und so viel Eisen hinein, dass es genau die richtige Tonhöhe hat. Der Gießer weiß, wie er es einbauen muss. Wenn er es nicht tut, bekommt er nicht den richtigen Klang. Und Gott weiß ganz genau, wo ihr hingehört, in welches Zeitalter ihr gehört. Wenn ihr also das ewige Leben habt, bedeutet das Wort ewig etwas, das nie begonnen hat oder nie enden kann. Also, wer auch immer ihr seid, ihr wart schon immer da, ihr wart das Attribut Gottes, das sich gezeigt hat, ein Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort ist ein manifestierter Gedanke. Ihr denkt es und sprecht es dann aus. Ich würde zum Beispiel sagen, das Licht. Ich musste erst Licht denken, bevor ich Licht sagen kann. Mikrofon muss ich sagen. Mikrofon denken, um ein Mikrofon zu sprechen. Und wir sind Gottes dargestellte Eigenschaften. Und ich stelle fest, dass es zwei Klassen von Menschen gibt, die das tun. Die einen sind die Fundamentalisten und die anderen sind die Pfingstler. Die Pfingstler haben etwas, aber sie wissen nicht, wer sie sind. Die Fundamentalisten wissen etwas, aber sie haben nichts damit zu tun. Es ist also wie bei einem Mann, der Geld auf der Bank hat, aber keinen Scheck ausstellen kann. Der andere kann einen Scheck ausstellen, hat aber kein Geld auf der Bank. Wenn ihr das jemals zusammenbekommen würdet, wäre das eine tolle Sache. Aber angesichts dessen versuchen wir die Versammlung für uns selbst zu gestalten. Für uns als Einzelne, für unsere Bedürfnisse in Christus, Erlösung, göttliche Heilung oder was auch immer ihr braucht. Ihr müsst durch den Glauben wissen, dass ihr in der Gegenwart Christi seid und durch den Glauben könnt ihr es erreichen und bekommen. Denn das ist der einzige Weg, wie ihr sie jemals bekommen werdet. Ist, durch den Glauben werden wir errettet. Durch den Glauben werden wir geheilt. Seht ihr, es gibt nichts, was Gott noch einmal tun müsste. Er hat es bereits getan. Die ganze Sache ist also, was Gott greifbar wird, an dem großen Tag, der kommen wird, wenn Christus sich auf dem Thron Davids setzt und im Millennium regiert, wird Gott auf der Erde greifbar sein. Er ist jetzt in euch. Ihr seid seine Eigenschaften. Wenn ihr das ewige Leben habt, war euer Leben schon immer so. Und ihr wart Gottes Gedanken. Die Haarfarbe, was auch immer ihr seid, ihr wart Gottes Gedanken und ihr seid einfach materialisiert. Und genau das war Gott, als er sich in Christus materialisierte. Gott, der sich in Fleisch und Blut gezeigt und manifestiert hat in Christus, er wurde körperlich Gott, den wir anfassen können. 1. Timotheus 3,16. Ohne Zweifel ist das Geheimnis der Gottseligkeit groß, denn Gott ist im Fleisch erschienen. Seht ihr? Seht ihr? Gott hat sich geoffenbart, er hat sich vorbereitet. Jetzt sind wir in dieser Form und trotzdem sind wir negativ. Als würden wir ein Foto von etwas machen und es knipsen. Gott sagt, er wird dunkles Haar haben, blaue Augen und so weiter. Er wird dieses, jenes oder das andere sein. Das Bild wird geschossen im Alter von etwa 20 Jahren bzw. 22. Dann setzt der Tod ein, du beginnst abzusterben. Egal, wie viel du isst, wie gut du deinem Körper Nahrung zuführst, um Blutzellen zu bilden. Du stirbst und es gibt keinen Wissenschaftler auf der Welt, der das erklären kann. Wenn du Wasser aus einem Krug in ein Glas schüttest, wird es halb voll. Dann gießt du einfach weiter und es sinkt. Wie ist das? Die Nahrung, die du isst, bildet Blutzellen. Blutzellen bauen deinen Körper auf. Jedes Mal, wenn du isst, erneuerst du dein Leben. Als du ein Jahr alt warst, ging es aufwärts, bis du ungefähr 22 wurdest. Und dann, nun, isst du dasselbe Essen. Ich esse dasselbe, was ich mit 16 gegessen habe. Mit 16 habe ich jedes Mal, wenn ich gegessen habe, Muskeln aufgebaut. Ich war groß und stark. Ich wurde voll ausgewachsen. Und dann, nachdem ich ausgewachsen bin, esse ich das gleiche Essen, nur besseres und mehr davon. Und ich werde immer älter und schwächer. Aber jedes Mal, wenn ich mein Leben erneuere, würde ich nicht sterben müssen. Siehst du? Aber Gott hat eine Verabredung getroffen und der Mensch muss sterben und sich dem Gericht stellen. Und er werde diesen Termin einhalten. Freunde, vergesst das nicht. Und während wir heute Abend hier sind, wollen wir uns daran erinnern, dass wir diese Verabredung einhalten müssen. Möglicherweise gibt es viele, vor denen ihr aufsteht und davonlauft, aber diesen Termin müssen wir alle einhalten. Und das ist die Verabredung, die Gott mit dem Menschen getroffen hat. Dieser Körper ist nämlich noch negativ. Er ist dem Tod unterworfen. Deshalb bringt er den ewigen Geist, sein Attribut, in diesem Körper zur Geltung. Und dann geht der Körper, wie jedes Bild, in seiner negativen Form in die Dunkelkammer. Dort wird das Negativ entwickelt. Es kommt als perfektes Bild heraus und wir gehen in die Dunkelkammer, um nach dem Negativ als perfektes Bild herauszukommen, als Ebenbild Christi. Wir gehen in das dunkle Grab, in die Dunkelkammer zum Entwickeln. Es braucht den Tod, um es zu entwickeln. Genauso wie du selbst sterben musst, um das Bild des Bildes Christi, das Leben Christi in dir zu entwickeln, du musst dich selbst aus dem Weg räumen, damit Christus eintreten kann. Du musst deinem Selbst sterben. So stirbt auch dein körperliches Wesen, um geformt zu werden und sich in sein Bild zu verwandeln. Aber es gibt immer noch ein Attribut, das nicht zerstört werden kann. Es kann niemals zerstört werden. Das ist Gott, der am Anfang steht. Es ist Gott über uns, Gott mit uns, Gott in uns. Und es sind alle Eigenschaften Gottes. Ewiges Leben für die Söhne der Menschen. Nun, lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir beten heute Abend, dass du uns segnen, unsere Zusammenkunft zur Ehre gereichen mögest. Wir weihen dieses Gebäude und das Grundstück, in dem wir uns darauf setzen und es dir als Opfergabe geben, Herr, zur Ehre deines Namens. Gib es uns, Herr. Segne alles, was wir tun. Möge es dazu dienen, Jesus Christus zu ehren und ihn zu einer lebendigen Realität unter den Menschen zu machen. Und wenn der Gottesdienst zu Ende ist und wir uns von den Versammlungen verabschieden und nach Hause gehen, mögen wir sagen wie jene, die vor 1900 Jahren an diesem letzten Ostern von Emmaus kamen, als er unter ihnen erschien und dasselbe tat, was er vor seiner Kreuzigung tat. Er war der auferstandene Herr, denn er gab sich immer noch durch dieselben Dinge zu erkennen, die er vor seiner Kreuzigung getan hatte. Und ihre Augen wurden geöffnet und sie erkannten ihn. Gott, mögen wir heute Abend nach 1900 Jahren, wenn wir auf dem Weg zurück nach Hause sind, sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns sprach. Möge er sich heute Abend unter uns als der auferstandene Herr zu erkennen geben, der bereit ist, für seine Gemeinde zurückzukehren. Wir bitten darum in Jesu Namen. Amen. Um die Ordnung aufrecht zu erhalten, kommen wir jeden Abend, um für uns beten zu lassen. Bruder Borders oder mein Sohn Billy Paul, einer von ihnen ist jeden Abend hier etwa eine Stunde vor Beginn des Gottesdienstes. Sie bringen kleine Kärtchen mit Nummern, die sie dann verteilen. Der Junge nimmt diese Kärtchen, mischt sie direkt vor euch, seht ihr? Und dann gibt er dir eine Karte, die du auswählen kannst. Wenn ich abends runterkomme, jede Nacht, so hat der Neuankömmling jeden Tag die Chance, eine Gebetskarte zu bekommen. Dann kommen jeden Abend nicht zu viele auf einmal auf die Plattform, aber ich bringe so viele, dass für sie gebetet wird. Sie könnten kommen, beginnen mit eine da ist vier. Das zeigt, dass der Junge, der die Karten verteilt, euch nichts garantieren oder euch eine Gebetskarte verkaufen kann, die euch zeigt, dass ihr in die Gebetslinie kommen werdet. Ihr habt die gleiche Chance, denn die Karten werden vor den Zuschauern gemischt. Eine andere Sache ist, dass ich von jedem Ort aus anfangen kann. Ich kann 50 anfangen oder 30 rückwärts kommen, vorwärts gehen oder von. Dann zähle ich manchmal, wie viele in dieser Reihe stehen. Ich teile sie durch diese Reihe und so weiter, um eine Zahl zu erhalten. Und manchmal nehme ich ein kleines Kind und schätze sein Alter oder einen Mann oder eine Frau oder irgendetwas anderes, das mir in den Sinn kommt. Deshalb weiß niemand, wo die Gebetslinie beginnt und so hat jeder eine Chance. Am Ende beten wir dann alle zusammen für jede Person, die eine Karte hat. Also wir. Haltet einfach eure Karte. In den Versammlungen kommt es oft vor, dass die Leute nicht einmal auf die Plattform kommen. Wenn jemand hier ist, der schon einmal in einer Versammlung war, da draußen werden 10 geheilt, wenn einer auf der Plattform geheilt wird. Es braucht Glauben, egal wo es ist. Du musst diesen Glauben treffen, das ist alles. Und Glaube ist nicht nur ein Mythos, etwas, das du dir nur einbildest. Es ist etwas, das du kennst, das ist richtig. Und nun möchte ich euch etwas fragen, was wir heute Abend in der Bibel lesen werden. Wir werden heute Abend aus dem Buch der Hebräer vorlesen und nun, während wir aufstehen, um das Wort zu lesen. Wir stehen, wenn wir das Treuegelöbnis auf die Flagge ablegen und wir stehen zu Ehren unserer nationalen Sinnbilder und so weiter. Lasst uns also aufstehen, während wir das Wort Gottes lesen. Wollt ihr das? Hebräer 13. Kapitel, Vers 1 bis 8. Lasst die brüderliche Liebe bestehen. Seid nicht Fremde zu bewirten, denn dadurch haben einige unbewusst Engel bewirtet. Gedenke derer, die in Fesseln sind, als wäret ihr mit ihnen verbunden, und derer, die in Not sind, als wäret ihr selbst auch im Leibe. Die Ehe sei bei allen ehrenhaft und das Bett unbefleckt, aber die Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Seid ohne Begehrlichkeiten und seid zufrieden mit dem, was ihr habt, denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht müde werden, dich zu verlassen, damit wir mutig sagen können, der Herr ist mein Helfer. Ich fürchte mich nicht vor dem, was man mir antun wird. Denkt an die, die über euch herrschen, die euch das Wort Gottes verkündigt haben, die dem Glauben folgen und das Ende ihres Gesprächs erwägen. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Lasst uns unser Haupt neigen. Herr Jesus, lass dies heute Abend für uns Wirklichkeit werden. Nicht nur, dass wir ein Wort lesen, sondern dass das Wort unter uns Fleisch wird. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch hinsetzen. Während wir hier sprechen, werden wir versuchen, jeden Abend um 9:30 fertig zu sein, wenn möglich. Ich möchte mich noch einmal bei meinen Unterstützern bedanken und bei den Leuten, die uns das Gelände, die Ausstellung oder was auch immer zur Verfügung stellen. Wir sind sehr dankbar dafür. Ihr seid eine nette Gruppe zum Reden und ich könnte lange reden, aber ich will euch nicht ermüden. Jeden Abend etwa 30 Minuten. Heute Abend wird es etwas länger sein, weil es der erste Abend ist. Ich möchte heute Abend über das Thema sprechen, der ausgewiesene Christus aller Zeitalter. Denn in der Bibel steht, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und die Persönlichkeit von Christus in allen Zeitaltern. Habt ihr bemerkt, dass die Bibel hier sagt, denkt an die, die über euch herrschen und betrachtet ihre Gespräche, wenn ihr sie seht? Am Ende ihres Gesprächs steht Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. So viele Menschen haben unterschiedliche Meinungen über Christus. Wenn ich in verschiedenen Teilen des Landes und der Welt unterwegs bin, stelle ich fest, dass so viele Menschen unterschiedliche Meinungen haben. Du wärst überrascht, wenn du wüsstest, was manche von diesen Meinungen sind. Einige von ihnen denken, dass er ein wunderbarer Lehrer wäre. Nun ja, das war er. Er war es, genau so ist es. Und viele denken, dass er ein großer Philosoph war. Das war er auch. Er war es auf jeden Fall. Und manche denken, dass er ein guter Mensch war. Er war das. Aber wisst ihr, er war mehr als das. Er war all das und ein Plus. Manche denken, dass er ein Prophet war. Er war ein Prophet, aber er war mehr als ein Prophet. Er war das, was die Propheten waren und mehr. Seht ihr? Woher sollen wir das jetzt wissen? Wenn er seine Lehren gelehrt hat, er war ein Lehrer und er war ein großer Philosoph. Aber der einzige Weg, wie wir ihn heute kennenlernen können, ist, wenn wir ihn heute erkennen würden. Und ich glaube, dass er von den Toten auferstanden ist. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und ich glaube, dass er hier verheißen hat, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Und ich bin bei dir alle Tage und ich werde dich nicht verlassen. Diese Worte sind entweder wahr oder sie sind nicht wahr. Und wenn sie nicht wahr sind, was machen wir denn heute Abend hier? Wir wären erbärmliche Menschen. Wir wären Menschen, die betrogen worden wären. Die ganze christliche Welt ist betrogen. Wenn er nicht derselbe ist wie gestern, heute und für immer. Wenn er heute Abend nicht lebt und bei uns ist, wie er es verheißen hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollende oder bis zum Ende der Welt. Ich bin bei euch alle Tage. Wenn das nicht die Wahrheit ist, dann stimmt etwas nicht und wir werden als falsche Zeugen entlarvt. Und wir machen nicht nur uns selbst unter einem falschen Vorwand unglücklich, sondern täuschen auch andere. Wir werden als Täuscher von etwas erachtet, über das wir reden, das es aber nicht ist. Entweder ist er nur ein Mythos oder er ist nur eine Geschichte. Was nützt ein historischer Christus, wenn er heute nicht mehr derselbe ist? Was nützt ein Gott des Moses, wenn er heute nicht mehr derselbe Gott ist? Was nützt es euch, euren Kanarienvogel mit feinen Vitaminen zu füttern, ihm schöne Federn und starke Flügel zu geben und ihn dann in einem Käfig zu halten? Seht ihr, das ist nicht gut für ihn. Und wenn wir darüber reden, wie großartig Gott war und dann nicht sagen, dass er heute noch derselbe ist, dann stimmt etwas nicht. Wir sind irgendwo eingesperrt. Und das ist eine falsche Vorstellung davon, was Gott ist. Die Bibel sagt ganz klar, er ist derselbe und das bedeutet, dass er derselbe ist. Er ist genauso, wie er war. Er hat sich kein bisschen verändert und er ist derselbe gestern, heute und für immer. Und nun haben wir heute in dieser Zeit genau wie zu seiner Zeit und zu allen Zeiten unsere eigene Vorstellung von ihm. Aber wenn wir es wirklich wissen wollen, müssen wir herausfinden, was er war und dann herausfinden, was er in anderen Zeiten war. Die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Wir müssen also herausfinden, wer er ist, und zwar in anderen Zeitaltern. Wir müssen herausfinden, was er in den Zeitaltern war, als er auf der Erde wandelte, in dem Zeitalter, bevor er auf der Erde wandelte, und in dem Zeitalter, nachdem er auf der Erde war und die Erde verlassen hat. Wir müssen herausfinden, was er war, um zu wissen, was er heute ist, denn er ist derselbe gestern, heute und für immer. Nun müssen wir aber zurückgehen und herausfinden, was er war, um zu sehen, was er ist. Im Johannesevangelium heißt es im ersten Kapitel, beginnend mit dem ersten Vers, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Nun, das sind die Attribute seines Wortes, das sind noch Gedanken. Sie werden nicht ausgedrückt, seht ihr? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Im Anfang war das Wort. Wenn er am Anfang das Wort war, ist er auch heute das Wort, denn er ist immer das Wort. Nun muss Gott die Welt nach etwas richten und die Leute sagen, nun da, wenn ich die Katholiken hier heute Abend fragen würde, was denkst du, wonach Gott die Welt richten wird? Der Katholik würde sagen, nach der katholischen Kirche. Na gut, welche katholische Kirche? Denn es gibt die römische und die griechisch-orthodoxe und viele mehr. Welche katholische Kirche wird es sein? Die Lutheraner sagen, durch uns. Dann seid ihr Baptisten raus. Und wenn wir sagen, durch die Baptisten, seid ihr Pfingstler raus. Es gäbe also ein solches Durcheinander, dass niemand wüsste, was er tun soll. Er hat also nie versprochen, die Welt durch die Gemeinde zu richten. Er hat verheißen, die Welt durch Christus zu richten. Und Christus ist das Wort. Und die Bibel ist das, was die Welt richten wird, nämlich Jesus Christus, der gestern, heute und für immer derselbe ist. Wenn er am Anfang war, hat er sein Wort verteilt, und zwar für jede Generation. Jedes Mal, wenn er dieses Zeitalter anbrechen ließ, er ist allgegenwärtig, allwissend, allmächtig und unendlich. Wenn er das nicht ist, ist er nicht Gott. Da er unendlich ist, ist er auch ewig. Und dadurch, dass er allgegenwärtig ist, allwissend ist und alle Dinge kennt, ist er auch allgegenwärtig. Er ist derselbe gestern, heute und für immer. Deshalb konnte er das Ende vom Anfang voraussagen. Und in jedem Zeitalter hat er sein Wort in jedem Zeitalter so und so viel verteilt. Und dann verdreht der Mensch es so sehr und die Welt gerät so sehr in Unordnung, dass er einen Gesalten schicken muss. In allen Zeitaltern war es dasselbe. Er gibt sich auf der Erde zu erkennen, im Menschen. Gott tut nichts ohne den Menschen. So steht es in der Bibel, das wisst ihr, seht ihr? Er nimmt den Menschen, weil er den Menschen benutzen musste und lässt den Menschen, er setzte ihn auf freie moralische Handlungsfähigkeit, weil er wusste, dass er fallen würde, um seine Eigenschaften als Retter zu zeigen, denn es war nichts verloren. Und deshalb wählte er den Menschen. Er hätte auch Sterne oder Bäume wählen können, aber er wählte den Menschen. Einmal stand Jesus da und schaute auf die Ernte und sagte, die Ernte ist reif, die Arbeiter sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und er war der Herr der Ernte. Seht ihr, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet nicht, weil ihr nicht glaubt. Bittet um Überfluss, damit eure Freude groß ist. Seht ihr, er hängt davon ab, dass ihr bittet und glaubt, dass ihr erhaltet, worum ihr bittet. Am Anfang haben wir also erfahren, dass er sein Wort verteilte. Wir erfahren, dass er sich in den Tagen von Mose und später immer wieder durch seine Propheten zu erkennen gibt. Die Bibel sagt, er tut nichts, bevor er es nicht seinen Propheten offenbart hat. Und denkt daran, Gott ist unveränderlich. Er ändert sich nie und bleibt derselbe gestern, heute und für immer. Nun stellen wir fest, dass der Mensch in jedem Zeitalter in Gottes Programm einsteigt. Ihr entwerft euren eigenen Plan und der sieht gut aus. Er sieht gut aus, sehr gut. Und manchmal ist er so nah dran, dass vielleicht ein Wort anders ist. Aber dieses eine Wort bedeutet den Unterschied zwischen Tod und Leben. Es war ein einziges Wort, das den ganzen Ball ins Rollen brachte, als Eva eine Stelle in Gottes Wort nicht glaubte. Erinnert euch, Satan hat nicht einfach alles über den Haufen geworfen. Er sagte, oh sicher wird dies so und das so sein und Gott so und so, aber sicher wird er das nicht tun. Aber er sagte, er würde es tun. Und wenn er gesagt hat, er würde es tun, dann ist es auch so. Seht ihr? Ihr müsst einfach alles glauben, was er sagt. Egal, was er sagt, glaubt ihm trotzdem. Wenn ihr es nicht erklären könnt, glaubt es trotzdem. Ihr könnt Gott nicht erklären. Niemand kann das. Gott wird durch den Glauben erkannt, nicht durch Wissenschaft. Ihr glaubt Gott im Glauben, weil er es gesagt hat, denn damit ist die Sache erledigt. Solange er es gesagt hat, ist der Fall erledigt. Er hat es gesagt. Es ist egal, wie sehr die Wissenschaft sagt, dass es nicht so ist. Noah konnte sich nicht erklären, wie das Wasser im Himmel war, denn die Wissenschaft sagte, dass es dort kein Wasser gab. Aber wenn Gott es gesagt hat, dann kann er auch Wasser dort oben haben. Damit war die Sache erledigt. Siehst du, er hat Gott einfach geglaubt. Der Mann, der mit dem Wort gesalbt ist, glaubt immer, was Gott gesagt hat. Ganz gleich, ob er es beweisen kann oder nicht. Er glaubt es auf jeden Fall. Gott übernimmt die Beweisführung. Hört zu, heute sind wir immer wie, der Mensch lobt Gott immer für das, was er getan hat, freut sich immer auf das, was er tun wird und ignoriert das, was er gerade tut. Das war schon immer so. Und jeder hat seine eigene private Interpretation. Gott ist sein eigener Ausleger. Gott braucht niemanden, der ihn auslegt. Die Bibel sagt, dass sie nicht ausgelegt wird. Sie braucht keinen Menschen. Gott legt die Bibel selbst aus. Gott sagte, es werde Licht und es wurde Licht. Damit ist die Sache klar. Gott sagte, eine Jungfrau soll schwanger werden und sie wurde es. Damit war es entschieden. Wenn Gott etwas sagt und es bestätigt, dann ist das seine Auslegung davon. Er hat gesagt, dass er in diesen letzten Tagen seinen Geist ausgießen wird und er hat es getan. Es gibt keine Auslegung mehr. Sie ist bereits erfolgt. Ungläubige könnten sich erheben, Skeptiker könnten aufstehen und was immer sie auch tun mögen. Aber Gott hat es trotzdem getan, weil er gesagt hat, er würde es tun. Er braucht niemanden, der ihn auslegt. Er macht seine eigene Auslegung. Er hat die Verheißung gegeben, die Menschen glauben daran und er legt sie für sie aus. Er ist der Herr, der all unsere Krankheiten heilt. Ich kann dir nicht sagen, wie er es tut, aber er tut es. Er hat gesagt, dass er es tun wird, dass er es tun wird. Es liegt also an unserem Glauben. Ohne Glauben konnte er es dort nicht tun und ohne Glauben kann er es auch nicht hier oder zu jeder Zeit tun. Nun, er ist das Wort. Er ist das Wort, das für dieses Zeitalter bestimmt ist. Das Problem mit den Menschen heute ist, dass sie im Schein einer anderen Zeit leben. Genau wie Jesus, als er kam, er fand sie im Scheinwerferlicht des Gesetzes und sie ignorierten, was in seiner Zeit geschehen sollte. Wisst ihr, was heute los ist? Was ist los mit denen? Was war mit den Lutheranern los? Nun, sie lebten im Scheinwerferlicht des lutherischen Zeitalters, als John Wesley das Geheimnis der Heiligung entdeckte. Sie konnten nicht gehen, denn sie lebten im Scheinwerferlicht von Luthers Zeitalter. Was geschah mit den Pfingstlern? Wesley war so gut organisiert, bis er im Scheinwerferlicht eines anderen Zeitalters lebte, nämlich in Wesleys Zeitalter, als die Taufe des Heiligen Geistes auf die Pfingstler fiel. Sie lebten in dem, was Wesley sagte, der Heiligung. Es war schwer für sie, an die Taufe des Heiligen Geistes und die Wiederherstellung der Gaben zu glauben. Sie lebten im Schein einer anderen Zeit. Und genau das taten sie auch, als Jesus kam. Sie sagten, wir haben Mose. Wir haben Mose. Er sagte, wenn ihr Mose gekannt hättet, hättet ihr mich erkannt. Mose hat von mir geschrieben. Erforscht die Schrift, denn in ihnen glaubt ihr, das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Das war die Heilige Schrift, die es sein sollte. Gott identifiziert und legt seine Heilige Schrift für die damalige Zeit aus, und es ist immer Christus. Es ist Christus in jedem Zeitalter. Er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Es war schon immer Christus. Jetzt stellen wir fest, dass unsere Pfingstbrüder im Scheinwerferlicht des Pfingstzeitalters leben und es immer noch vermissen. Sie versuchen, das Pfingstzeitalter auszulegen, obwohl wir das längst hinter uns haben. Wir leben bis zur Entrückung, bis zum Kommen der Endzeit. Aber so ist der Mensch nun mal. Es ist einfach so. Wir haben so viel, das jedem Zeitalter zugeordnet ist. Die Bibel ist so aufgestellt und so müssen wir es auch haben. So muss es sein. Der unveränderliche Gott mit seinem unveränderlichen Charakter und seinen Eigenschaften bleibt derselbe. Er kann seine Eigenschaften nicht ändern. Er kann es nicht tun. Alles ist an seinen Eigenschaften zu erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr hier unten auch Goldspechte habt oder nicht. Eichelhäher, wir nennen sie Dicker und ein Eichelhäher-Vogel. Sie sind beide ungefähr gleich groß. Du beobachtest einen Eichelhäher beim Fliegen. Wenn du ihn in der Ferne beobachtest, macht er eine B-Linie, wenn er fliegt. Aber ein Goldspecht fliegt auf und ab, während er fliegt. Seht ihr? Das ist das Merkmal des Goldspechtes. Du kannst ihn an seinen Bewegungen erkennen. Beobachte einen Mann, der seine rechte oder linke Hand benutzt. Er ist ein Heutzutage gibt es Frauen, die ein Mann sein wollen. Sie kleiden sich wie sie, aber sie sind trotzdem. Beobachte, wie sie gehen und was sie tun. Sie sind immer noch, ihr Verhalten zeigt, dass sie Frauen sind. Und doch sind sie genauso. Weil es einfach so ist. Dazu kommen wir später noch. Aber jetzt sind wir erst einmal bei etwas anderem. Erinnert euch daran, dass ihr durch eine Eigenschaft identifiziert werdet. Und Gott zeichnet sich dadurch aus, dass er sich nicht ändern kann. In Malachi 3,6 sagt er, ich bin Gott und ich ändere mich nicht. Seht ihr? Er ändert sich absolut nicht. Seine Eigenschaften sind dieselben. Jedes Mal, wenn er am Ende eines Zeitalters auf der Erde erschien, sandte er immer einen Mann und salbte ihn mit dem Heiligen Geist, Christus. Der Heilige Geist ist Christus, der Gesalbte, der Logos. Und er ging hinaus und kam, um die Worte des Zeitalters zu verkünden. Das Wort des Herrn kommt zu den Propheten, heißt es in der Bibel, und identifiziert das Zeitalter. Seht ihr, er tut nichts außerhalb des Menschen. Er kann es nicht in einer Gruppe tun. Ihr könnt es nicht tun. Es ist einfach noch nie geschehen. Er hat nie eine Gruppe benutzt. Nie. Er benutzt eine einzelne Person. Du bist nicht, Israel wurde als Volk errettet, aber du wirst als Einzelperson gerettet werden. Und mit einer Person geht er um. Er hatte nicht einmal einen Mose und einen Elia zur gleichen Zeit. Er konnte nicht Elia und Elias zur gleichen Zeit haben. Er konnte auch nicht Johannes und Jesus zur gleichen Zeit haben. Er hat immer einen, weil er diese eine Person in seinen göttlichen Willen hineinbekommt. Wenn wir heute Abend anfangen würden und ich einen Mann hier hätte, den ich aussuchen würde, und wir wären uns in der Lehre einig, einfach perfekt, wir würden eine kleine Gruppe gründen. In einem Jahr hätten wir so viele Rickys da drin, dass es eine Schande wäre. Ja, das stimmt. Sie kommen einfach rein wie Parasiten. Man kann sie nicht fernhalten. Es war also nie Gottes System. Gott kann sich nicht ändern. Er ist immer gleich. Ein Individuum. Er hat es zu allen Zeiten getan. Er hat es immer getan. Und seine Eigenschaft ist mit diesem Zeitalter identifiziert. Vergiss das nicht. Seine Eigenschaften sind in diesem Zeitalter zu finden. Sieh dir die Tage von Josef, dem Propheten, an, wie Jesus perfekt mit Josef ausgewiesen wurde. Er wurde geboren, geliebt von seinem Vater, gehasst von seinen Brüdern, ohne Grund. Er liebte seine Brüder, aber sie waren selbstverliebte Pharisäer, die nichts mit ihm zu tun haben wollten und ihn hassten, weil er Visionen sah und so fort. Aber genau diese Eigenschaft an ihm zeigte, dass es Christus war. Josef war ein Prophet, er hat die Dinge vorausgesagt. Es geschah genauso, wie es geschehen ist. So wie er es gesagt hat, so ist es auch passiert. Und er deutete Träume. Und er hat nie einfach eine wilde Auslegung gegeben. Jedes Mal, wenn er sagte, dass es so sein würde, war es genau so. Er wurde als Prophet für diese Zeit geboren. Das ist exakt so richtig. Nun stellen wir fest, dass Gott seine Eigenschaften an Josef gezeigt hat. Jeder der Propheten zeigte Gottes Eigenschaften, denn er erfasste das Wort der jeweiligen Zeit und erkannte es. Gott legt sein Wort für die jeweilige Zeit durch einen Mann aus. Daran kann niemand etwas auszusetzen haben. So steht es in der Heiligen Schrift. Nun, Wenn es schon immer so war, so muss es da nicht auch heute so sein, wenn er gestern, heute und für immer derselbe ist? Die Gemeinde sagt Amen, der Verfasser. Gott hat sein eigenes Wort ausgelegt. Er sagte, dies wird in einem bestimmten Zeitalter geschehen und dies wird geschehen und er kommt herab und tut es. Er braucht dafür keine Auslegung, denn er tut es selbst. Er braucht niemanden, der ihn auslegt. Er ist Elohim, der Selbstexistierende, der Allgenügende. Er braucht keine Hilfe von irgendjemandem. Seht ihr, er ist Gott und er tut, was er will. Und es gibt eine Sache, von der wir sicher sind, dass er sie nicht tun kann. Er kann nicht gegen sein Wort verstoßen und trotzdem Gott bleiben. Er muss sein Wort halten, denn das Wort ist Gott. Es ist. Und Gott wird durch sein verheißenes Wort in einem bestimmten Alter ausgewiesen. In einem bestimmten, in den Tagen von, nun was, in den Tagen des Mose. Er wurde ausgewiesen. Er wurde ausgewiesen, weil er durch sein Wort ausgewiesen war. Er sagte zu Abraham, deine Nachkommen werden 400 Jahre lang in einem fremden Land leben. Ich werde sie mit mächtiger Hand herausführen. Nun, als dieses große Zeichen geschah, als ein großer Feuerball in einem brennenden Busch, Mose war ein Chemiker. Er wurde mit all der Weisheit der Ägypter unterrichtet. Was wäre, wenn Mose mit seinem Bildungsstand vorbeigegangen wäre und gesagt hätte, seht euch diesen komischen Baum an. Er steht in Flammen, er brennt. Die Blätter platzen auf und es wird nichts zerstört oder verzehrt. Nun, nachdem das verbrannt ist, werde ich einige der Blätter pflücken und ins Labor gehen, um herauszufinden, mit welcher Chemikalie es besprüht wurde. Es würde nie mit ihm reden. Aber als er seine Schuhe auszog, ging er demütig auf sie zu. Das ist der Weg, wie wir Gott finden. Wenn wir unseren Stolz ausziehen, ihn ablegen und in die Gegenwart gehen, hört auf die Stimme der Ausweisung. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Ich erinnere mich an meine Verheißung und sehe, dass die Bedingungen richtig ist. Ich bin herabgestiegen, ich werde sprechen. Und ich sende dich und du wirst meine Stimme sein. Oh mein, das ist die Art, wie er es tut. Wie hat er es getan? Indem er sich in seiner Eigenschaft im Übernatürlichen zu erkennen gibt. Das Übernatürliche ist manchmal so phänomenal, dass es sich von den Menschen entfernt. Die Menschen werden zu gute Menschen, nette Menschen, aber manchmal missverstehen sie es. Das ist es, was, so war es auch bei Josef. Er konnte es nicht verstehen. Er war ein Sohn Davids, aber er konnte nicht verstehen, wie Maria schwanger werden konnte. Zweifellos schaute sie ihm mit ihren großen, hübschen, braunen Augen ins Gesicht und sagte, Schatz, ich weiß, dass wir verlobt sind und heiraten wollen. Ich muss dir etwas sagen. Ich hatte Besuch von Gabriel und ich bin schwanger geworden durch den Heiligen Geist, sagte er mir. Und dieses Wesen, das geboren werden wird, wird nicht dein Sohn sein. Es wird der Sohn Gottes sein. Und Josef wollte das glauben, aber er konnte es einfach nicht glauben. Nicht wirklich. Es war zu schwer für ihn, es zu glauben. Aber weißt du, es war ungewöhnlich. Frauen wurden nicht jungfräulich schwanger, also war es ungewöhnlich. Und das sind die ungewöhnlichen Dinge, die Gott tut. Es macht die Menschen stutzig. Es erhellt, öffnet die Augen der einen und macht die anderen gleichzeitig blind. Das hat es schon immer getan. Er tut ungewöhnliche Dinge auf ungewöhnliche Weise. Wenn Josef nur in der Heiligen Schrift nachgeschaut hätte, um herauszufinden, was an jenem Tag geschehen sollte, damals gab es noch keinen Propheten. Sie hatten seit 400 Jahren keinen Propheten mehr gehabt. Maleachi war ihr letzter Prophet und Propheten waren sehr ungewöhnlich. Sie hatten also keinen Propheten in diesen Tagen, also entschied Gott sekundär, gab einen Traum und sagte zu ihm, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Weib zu dir zu nehmen, denn das Kind, das von dir empfangen wird, ist vom Heiligen Geist. Seht ihr, Gott gibt sich selbst zu erkennen. Das tut er immer auf dem Weg des Übernatürlichen. Nun, das sind Josef und Mose. Und wenn wir genug Zeit hätten, könnten wir noch viel mehr davon erzählen. Aber ihr versteht, was ich meine. Dass Gott in jedem Zeitalter immer eine Persönlichkeit schickt, einen Menschen. Warum hängt ihr euch also an eine Gruppe, wenn sie völlig falsch ist? Die Bibel sagt es in Offenbarung 17. Wird alles in einer großen Gruppe versammelt sein. Aber aus ihr werden Einzelne hervorgehen, die mit Gott im Reinen sind. Nicht die Gruppe hat recht, sondern der Einzelne. Der Einzelne in der Gruppe. Wir stellen dann fest, dass wir uns aufregen und sagen, wir gehören zu diesem und zu jenem. Für Gott hat das keine Bedeutung. Es geht um euch als Einzelperson vor Gott. Ihr müsst auf euren eigenen Füßen stehen. Ihr seid derjenige, der das Zeugnis ablegen muss. Jeder Einzelne von euch muss das tun und sich vor Gott für die Offenbarung verantworten. Was ist, wenn ich hier zu einem Menschen spreche, der es nicht empfangen kann? Er hat nichts in sich, von dem er empfangen könnte. Die Bibel sagt, wer in der Lust lebt, ist tot, solange er lebt. Warum waren diese Pharisäer nicht dabei? Schaut auf Jesus, den wir alle kannten. Er war das offenbarte Wort Gottes, daran glauben wir. Die Bibel sagt, dass es so war. Nun, seht euch an, wie er sein Messias-Zeichen tat. Die Pharisäer, sie hatten ein kleines bisschen Licht. Sie waren gute Menschen, lebten ein gutes christliches Leben oder ein gutes religiöses Leben und hatten ein wenig Licht an sich. Sie waren organisiert und hatten eine Priesterschaft. Sie hatten ein kleines Licht, aber im Grunde ihres Herzens hatten sie keine ewige Repräsentation in der Herrlichkeit. Als sie also sahen, dass etwas Übernatürliches geschah, sagten sie, dieser Mann ist Beelzebub, ein Teufel. Und was passierte? Das Licht, das sie hatten, ging aus. Und da war eine kleine, verrufene Frau, eine Prostituierte. In ihrem Herzen hatte sie eine Repräsentation von einem von Gottes Gedanken. Dort war sie, beschwert mit Sünde. Aber als sie das gesehen hatte, sagte sie, Herr, ich glaube, dass du ein Prophet bist. Ich weiß, wenn der Messias kommt, wird er uns diese Dinge sagen. Und was hat es bewirkt? Es hat ihr Leben gereinigt. Für sie war er der Erlöser, denn er konnte sie dort aufrichten, wo sie hergekommen war. Aber dieser Pharisäer, denk mal nach, so religiös er auch sein mochte. Zudem sagte Jesus, du bist von deinem Vater, dem Teufel, und seine Werke wirst du tun. Religiöse Menschen gehörten zu den guten, hohen Orden. Und Jesus nannte sie Schlangen im Gras und Teufel. Sie lehnten das Licht der Stunde ab. Und genau das war es auch. Jesus in seiner Zeit, was war er? Genau wie die Propheten zu ihrer Zeit. Jeder von ihnen war Wort Gottes, das für das jeweilige Zeitalter ausgelegt werden sollte. Moses war Gottes Wort, das ausgelegt wurde. Gott sagte, ich schicke dich hinunter und ich werde sie befreien. Ich sende dich mit meinem Wort hinunter. Ich werde große Zeichen und Wunder tun. Er tat es. Maria, sie war Gottes Wort, ausgelegt. Eine junge Frau wird schwanger werden. Das war Gottes Wort, ausgelegt. Jetzt tritt Jesus auf den Plan, der Gott der Propheten, und da waren sie so organisiert und kriminell, dass sie ihn nicht einmal erkennen konnten. Sie haben ihn nicht einmal erkannt. Er kam nicht so, wie sie dachten, dass er kommen sollte. Sie dachten, Gott würde hier einen kleinen Hebel umlegen und die Himmelspforten herunterlassen und er würde herauskommen und sagen, Kaiphas, hoher Priester Gottes, ich bin gekommen. Aber er hatte ein Baby, das in einer Krippe geboren wurde, unten in einer kleinen Höhle, einem Stall in Bethlehem. Dort unten im Stroh und Dung des Stalls wurde ein kleines Baby in Windeln gewickelt und in eine Krippe gelegt. Es hatte keine Schulbildung. Seht, wie sie das Wort korrigierten? Er war doch das Wort. Er ist das Wort. Er bleibt immer derselbe gestern, heute und für immer. Das ist richtig. Nun, ich mache nichts, ich werfe nichts ab für niemanden oder irgendetwas. Es ist nicht meine Absicht, das zu tun. Wenn ich das vorhätte, würde ich mich vor den Altar stellen und mich erst einmal sammeln. Aber seht die Leute an, die zu Maria als Fürsprecherin beten. Seht euch Maria an. Ich glaube, sie war eine Jungfrau, ganz sicher. Aber sie war nur ein Geburtshelfer, den Gott benutzt hatte, um Christus auf die Erde zu bringen. Das Haus, das Gott spannte sein Zelt aus, in dem er Jehova wurde, um Mensch zu sein. Er war Emmanuel, Gott, der unter uns wohnt, der bei uns zeltet. Gott, der im Fleisch erscheint, Gott wohnend im menschlichen Zelt, das der Sohn Gottes war. Schaut euch Maria an. Hier ist ein 12-jähriger Junge, der, soweit wir wissen, nie einen Tag in der Schule war. Hier steht er im Tempel und debattiert mit den Priestern und schaut, hier kommen sein Vater und seine Mutter. 3 Tage und Nächte hatten sie ihn vermisst und sie fanden ihn im Tempel. Sie sagten, Sohn, wir haben dich gesucht. Maria, hör dir das an, sagte, wir, dein Vater und ich, haben dich Tag und Nacht gesucht, unter Tränen. Seht her, sie verleugnete ihr Zeugnis. Sie sagte Josef, dass der Heilige Geist sie überschattete. Sie sagte den Priestern, dass dies ein von einer Jungfrau geborenes Kind war. Und hier steht sie und sagt, dein Vater Josef und ich. Seht ihr, wie falsch das ist? Aber achtet auf das Wort Gottes. Es sagt, wisst ihr nicht, dass ich mich um die Angelegenheiten meines Vaters kümmern muss? Das Wort korrigiert den Irrtum immer, indem es Gott unter ihnen ausweist. Ein 12-jähriges Kind, wenn er, Josef, sein Vater gewesen wäre, hätte er Häuser und Schränke gebaut. Aber er war da draußen und riss die Konfessionen der damaligen Zeit nieder. Er kümmerte sich um die Angelegenheiten seines Vaters. Seht ihr, was er getan hat? Wisst ihr nicht, dass ich mich um die Angelegenheiten meines Vaters kümmern muss? Seht ihr? Er sagte seiner Mutter, seht ihr, wie das... Nun, er war das Wort. Er ist das Wort. Und das Wort korrigiert den Irrtum durch die Ausweisung von Gottes Eigenschaften. Amen. Schaut, wenn die Welt... Ich kann mir Simon Petrus vorstellen. Ich habe mal eine kleine Geschichte von ihm und seinem Bruder Andreas gelesen. Er hieß damals Simon und wurde noch nicht Petrus genannt. Er selbst und sein Bruder waren Fischer mit ihrem Vater. Und sie fuhren auf das Meer hinaus. Der alte Mann wurde alt und rief sie eines Nachts zu sich ins Boot. Und er sagte, Jungs, ihr wisst, dass wir Gott vertraut haben. Oftmals hatten wir nichts zu essen und mussten Rechnungen bezahlen. Und dann fuhren wir 2 oder 3 Tage lang ohne einen Fang hinaus. Und bevor deine Mutter und ich losgezogen sind, haben wir uns alle versammelt und gebetet, dass Gott uns einen guten Fang schenkt. Jungs, ich habe mein ganzes Leben lang auf Gott vertraut. Und ich habe immer wie ein echter Hebräer gelebt, um den Messias kommen zu sehen. Jetzt, Jungs, werde ich zu alt. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht mehr sehen. Aber ich möchte, dass ihr gut unterrichtet werdet. Ich kann sehen, wie er seine Arme um Simon und einen um Andreas legt und sagt, Jungs, kurz vor seinem Kommen werdet ihr eine Lichterscheinung sehen. Es werden alle möglichen falschen Dinge auftauchen, die die Augen der Menschen blenden werden. Das ist immer so. Und genau das tat es. Es gäbe alle Arten von... Aber denkt daran, lasst euch nicht täuschen. Der Messias wird ein Prophet sein, denn Mose sagte in 5. Mose, im 18. Kapitel, dem 15. Vers, der Herr, dein Gott, wird einen Propheten erwecken, der mir gleich ist. Nun, wir haben keinen Propheten, die das Wort Gottes manifestieren. Es gab hier niemanden, zu dem das Wort Gottes hätte kommen können. Also hatten wir über hunderte von Jahren nur eine denominationelle Angelegenheit. Aber wenn dieser eine auf der Szene erscheint, lasst euch nicht täuschen. Er wird ein Prophet sein, der Herr wird sich zu erkennen geben. Er wird ein Prophet sein und wenn er kommt, wird er sich als Prophet ausweisen. Ich kann mir vorstellen, dass Simon eines Tages hinunterging, um Jesus an der Küste zu sehen. Und als er in die Gegenwart Jesu trat, sah Jesus ihn an und sagte... Er begann gerade seinen Dienst, nun in Johannes dem 1. Kapitel. Und nachdem das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat, ist er hier. Es wird berichtet, dass Andreas ihn zuerst sah und Johannes predigen hörte und versuchte, Simon zum Gehen zu bewegen. Und er sagte nur, ach, das ist doch nur ein weiterer Prediger, lass ihn gehen. Und es gab schon das ein oder andere. Aber als erste Reaktion dachtet ihr, sie würden kommen und sehen. Er sagte, jetzt ist der Messias gekommen. Das konnte Simon nicht glauben. Also ging er eines Tages einfach dorthin, wo Jesus stand. Jesus stand an diesem Morgen unten am See und das ganze Volk hatte sich versammelt. Die Frauen wuschen schnell das Geschirr ab und legten ihre Kleider zurück. Sie wuschen an diesem Tage nicht und kamen herunter, um Jesus sprechen zu hören. Simon hatte die ganze Nacht gefischt und wahrscheinlich keinen einzigen Fisch gefangen. Er ging hinaus und dachte, ich glaube, ich werde einfach hören, was er sagt. Er ging auf ihn zu. Er war ein seltsam aussehender Kerl. Die Bibel sagt, es gibt keine Schönheit, die wir begehren sollten. Er sah nicht wie ein König aus. Schönheit ist des Teufels immer. Das ist genau richtig und dazu komme ich vielleicht etwas später. Also dann finde es heraus. Wir sehen, was kein angeboten hat und sehen, wie es im Himmel war. Wir finden heraus, was diese Welt und eitle Schönheit ist und was Hollywood heute übernommen hat. Sogar die Gemeinde. Ja, mein Herr, es ist eine falsche Auffassung des Teufels inmitten der Schönheit des Herrn, in Heiligkeit und Macht, nicht in Farbe und Puder und Shorts und allem anderen, was man versucht zu tragen und zu tun, sondern in der Schönheit der Heiligkeit und der Rechtschaffenheit. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir kommen aus einem Reich, das oben ist und in dem die Gerechtigkeit wohnt. Ja, Damit wollen wir uns nicht schmücken, zu viel Fernsehen und so weiter. So kam Simon in seine Gegenwart. Und dort stand der eine, von dem Andreas glaubte, dass er der Messias sei. Und als Jesus Simon sah, sagte er, du heißt Simon und du bist der Sohn des Jonas. Da wusste er, wer das war. Es war kein Scherz, dass Gott hier in der Schrift wieder ausgewiesen wurde mit denselben Eigenschaften. Wenn Josef nur zurückblicken und das sehen könnte. Jesus sagte, als er hier auf der Erde predigte, er sagte, suchet in den Schriften. In ihnen glaubt ihr, das ewige Leben zu haben. Sie sind es auch, die von mir zeugen, wenn sie sich nur vom Gesetz abgewandt hätten. Das Gesetz stammte aus jener Zeit und sie lebten in dieser Art von Scheinwerferlicht. Aber hier sind sie heute. Sie konnten nicht sehen, dass die Schrift genau dort ausgewiesen wurde. Und sie haben es nicht gesehen. Das haben sie in jedem Zeitalter getan und sie werden es auch in diesem tun. Es gibt nichts anderes für sie zu tun. Es wurde vorhergesagt, dass sie es tun werden, also werden sie es tun. Es gibt keine Möglichkeit, das zu verhindern. Das Zeitalter von Laodicea wird das Gleiche tun. Seht ihn dort. Er stand da und sagte, wir haben seit 400 Jahren keinen Propheten mehr gehabt und hier ist ein Mann, der mir sagt, wer ich bin und wer mein göttlicher Vater war. Das ist der Messias. Es wird uns gesagt, dass Simon ein unwissender und ungelehrter Mann war, aber er wurde zum Oberhaupt der Gemeinde ernannt. Wir finden heraus, dass dort einer stand, der Philippus hieß und das sah. Und er hatte Bibelstunden mit einem Mann namens Nathanael. Von der Stelle, an der Jesus stand, bis zu dem Ort, an dem er Nathanael fand, waren es 15 Meilen. Das ist eine gute Tagesreise. Also muss er dort um den Hügel herumgelaufen sein, etwa so. Das werden wir gleich sehen. Er sagte, Nathanael, als er ihn traf, er sagte, weißt du, wir haben Bibelstunden gemacht. Ja, nun, wir haben geglaubt, dass es Zeit ist, dass etwas passiert. Die Verheißungen ändern sich und es ist Zeit, dass der Messias kommt, denn wir haben seit 400 Jahren keinen Propheten mehr gehabt. Und Maleachi hat uns gesagt, dass er einen Vorläufer senden wird und ich glaube, dass das Johannes ist. Wenn du ein Zeichen siehst, ein echtes biblisches Zeichen, dann ist auch eine echte biblische Stimme dahinter. Wenn dem Zeichen keine Stimme folgt, sondern nur die gleiche alte theologische Stimme, vergiss es. Es kommt nie von Gott. Das ist es immer. Er sprach zu Mose. Wenn sie dem ersten Zeichen nicht glauben wollen, werden sie der Stimme des zweiten Zeichens glauben. Es muss eine Stimme geben, die das Zeichen begleitet. Absolut. Und wenn es dieselbe alte theologische Stimme ist, vergiss es. Du hattest es schon. Es ist etwas anderes. Gott versucht, die Aufmerksamkeit der Menschen durch ein Zeichen auf sich zu ziehen und gibt ihnen dann die Stimme, die hinter dem Zeichen steht. Es muss eine biblische Stimme sein. Mose hätte das nicht geglaubt und Paulus auch nicht. Auf seinem Weg nach Damaskus, als er das Zeichen, die Feuersäule, sah, er schrie, Herr, dieser Jude hätte nie etwas anderes Herr genannt als den Herrn selbst. Er fragte, wer bist du? Er sagte, ich bin Jesus und es ist schwer für dich, gegen die Stacheln zu treten. Seht ihr, da war das Zeichen und da war die Stimme des Zeichens. Dann sieh, was er sagte. Schau, beobachte seinen Dienst von da an, was er tat und du wirst sehen, wie man eine Gemeinde leitet. Jetzt finden wir heraus, dass er mit Simon identifiziert wurde. Dann sehen wir ihn, Nathanael, wir bringen ihn zu uns. Und Nathanael sagte, jetzt warte doch mal, du musst dich irren. Nein, ich irre mich nicht. Du kennst doch den alten Fischer, mit dem wir da unten gefischt haben. Ja, du weißt, dass er seinen Namen nicht schreiben konnte. Das stimmt auf der Quittung für den Fisch damals. Als er in die Gegenwart dessen ging, von dem ich weiß, dass er der Messias ist. Nun, möchte ich dich fragen, Nathanael, du bist ein guter Gelehrter, ein guter Hebräer, ein guter Bibelleser. Was wird der Messias sein, wenn er kommt? Gut. Er wird ein Prophet sein, denn in der Bibel steht, dass er, was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass er diesem Mann, Simon, gesagt hat, wer er ist und wer sein Vater ist? Oh, das kann ich nicht glauben. Nun, dann lass es uns herausfinden, lass uns gehen, komm und sieh. Seht ihr, kann etwas Gutes aus Nazareth kommen, sagte er. Er sagte, komm und sieh. Das ist eine gute Frage, bleib nicht zu Hause und kritisiere es, komm und sieh es dir selbst an. Er sagte, komm, bring deine Bibel mit und sieh sie durch. Da kommt er. Kann etwas Gutes aus Nazareth kommen? Er sagte, komm und sieh. Und als er in die Gegenwart Jesu trat, sah Jesus ihn an, da sprach er, siehe, da ist ein Israelit, in dem keine Arglist ist. Er sagte, Rabbi, wann hast du mich je gekannt? Er sagte, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Baum warst, habe ich dich gesehen. Er sagte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Warum? Seine Eigenschaften haben ihn ausgewiesen. Und warum? Im Hebräer, dem 4. Kapitel, 12. Vers, heißt es, das Wort Gottes ist mächtiger und schärfer als ein zweischneidiges Schwert, das schneidet und unterscheidet die Gedanken und Absichten der Herzen. Das taten die Propheten und sie waren das Wort. Sie waren das Wort in ihrer Zeit, aber hier war die Fülle des Wortes. Seht ihr? Er war derjenige, der ihnen sagen konnte, was geschehen war, was war, was ist, was kommen wird und die Gedanken erkennen konnte. Da stand er also. Ein paar von ihnen standen da und sagten, sie mussten ihrer Gemeinde eine Antwort geben. Sie mussten es tun, denn die mächtigen Taten waren geschehen und sie konnten es nicht leugnen. Sie hatten bereits Heilung, was die Heilung betraf. Sie hatten den Teich von Bethesda dort oben. Sie gingen in den Teich Bethesda und wurden geheilt. Sie hatten zu jeder Zeit göttliche Heilung, aber hier war ein Prophet. Sie mussten es tun. Weißt du, was sie sagten? Dieser Mann ist Beelzebub, ein Wahrsager. Er macht die... Jesus sagt, das vergebe ich euch. Aber wenn der Heilige Geist in einem anderen Zeitalter kommt, um dasselbe Wort zu tun, wird ein Werk, ein Wort gegen ihn niemals vergeben werden, weder in dieser noch in der kommenden Welt. Das ist Gotteslästerung. Den Geist Gottes einen unreinen Geist zu nennen, der das Werk Gottes tut. Denke jetzt ganz fest daran. Erinnert euch, behaltet das im Kopf. Ja, so wurde er gestern ausgewiesen. Das war Jesus gestern. Und wenn er heute noch derselbe ist, würde er das auch tun. So hat er sich als der Messias zu erkennen gegeben. Daran haben sie ihn erkannt an diesem Werk. Schaut, das ist, es gibt nur drei Arten, drei Rassen von Menschen, Juden, Nichtjuden und Samariter. Und das sind die Völker Hams, Sems und Japhets. Wenn wir der Bibel glauben, stammen sie alle von den Söhnen Noahs ab. Und das sind der Jude, der Heide und der Samariter. Die Heiden suchten nicht nach einem Messias. Wir hatten eine Keule auf dem Rücken und beteten einen heidnischen Gott an. Wir Angelsachsen und so weiter. Zu dieser Zeit waren wir Heiden, Römer und Griechen und so weiter. Wir haben nicht nach einem Messias gesucht, aber die Hebräer suchten ihn. Und er, erinnere dich daran, dass du jetzt genau hinschaust. Er erscheint nur denen, die nach ihm Ausschau halten. Er erscheint nur denen, die nach ihm Ausschau halten. Er gibt sich denen zu erkennen, die nach ihm Ausschau halten. Und er hat sich den Juden viele Male gezeigt. Wenn wir später in der Woche weitermachen, bekommen wir mehr Zeichen. Aber jetzt, nun ist da ein Samariter. Sie suchen auch nach ihm. Er war also auf dem Weg nach Jericho. Er musste also den Weg nach Samaria hinaufgehen und kam in die Stadt Sichar. Etwa um 11 oder 12 Uhr. Und er schickte die Jünger in die Stadt, um etwas zu essen zu holen. Als sie weg waren, kam ein verrufenes Weib aus der Stadt. Vielleicht ein hübsches Mädchen. Sie war wahrscheinlich von ihren Eltern verstoßen worden und so weiter. Und sie hatte nichts in der Gemeinde gesehen. Also verdiente sie ihren Lebensunterhalt auf eine schlechte Art und Weise, indem sie zu viele Ehemänner hatte. Als sie zum Brunnen kam, saß dort Jesus, ein Jude. Wahrscheinlich sah er etwas älter aus, als er wirklich war, denn er war erst 30 und wir erfahren in Johannes 6, dass sie behaupteten, er sähe aus wie 50. Sie sagten, du bist nicht über 50 Jahre alt und sagst, du hast Abraham gesehen. Er sagte, bevor Abraham war, bin ich. Seht ihr, aber es könnte sein, dass seine Arbeit eine große Belastung für ihn war. Da saß er nun drüben an der Mauer und diese Frau kam heran und nahm das kleine, ihr habt hier unten im Süden eine Winde, wisst ihr, und einen Haken. Es gibt immer noch kleine alte Brunnen, die genauso aussehen. Und es ist ein kleiner Panoramablick. Und sie ließ diesen Wassertopf hinunter. Ihr müsst die Frauen sehen. Ihr Frauen redet vom richtigen Gehen. Ich habe gesehen, wie sie diese Töpfe, die etwa 5 Liter fassen, nehmen und sie auf den Kopf setzen. Einen davon da oben, einen an der einen Hüfte, den anderen an der anderen. Und dann gehen sie weiter und reden miteinander, ohne einen Tropfen zu verschütten. Sie gehen einfach so schön, wie du es noch nie gesehen hast. Im Osten können die bösen Frauen und die guten Frauen nicht miteinander verkehren. Hier ist es anders, aber dort können sie es nicht. Sie sind gebrandmarkt. Sie sind gebrandmarkt. Das ist alles. Wenn sie jemals den falschen Mann hat, wird sie nicht mehr angesprochen. Aber dort, es ist hier alles durcheinander. Nun, wir finden heraus, aber da war es nicht. Also konnte sie nicht mit den Jungfrauen am Morgen kommen. Sie musste erst gegen Mittag kommen, um ihr Wasser zu holen. So machte sie sich daran, den Wassertopf hinunterzulassen. Aber in der kleinen Frau steckte ein vorherbestimmter Same. Sie ließ den Wassertopf fallen und hörte einen Mann sagen, gib mir zu trinken, bring mir zu trinken. Als sie sich umdrehte, sah sie diesen Juden. Und dieser Jude war vielleicht ein Mann mittleren Alters. Ich weiß nicht, was ihr da durch den Kopf ging. Da sagte sie, es ist doch nicht üblich, dass du als Jude mich, eine Frau aus Samaria, fragst. Sie wusste nicht, was es war. Sie wusste, vielleicht wird der Mann auch nur schlau aus ihr. Also sie sagte, es ist nicht üblich für euch Juden. Und so ging das Gespräch weiter. Was wollte er damit bezwecken? Er wollte ihre Aufmerksamkeit erregen. Der Vater hatte ihn dorthin geschickt, aber jetzt musste er herausfinden, warum er dort oben war. Sie waren auf der Suche nach einem Messias. Er hatte sich mit den Juden identifiziert. Jetzt ist er hier bei den Samaritern. Und sie sagte, es ist nicht üblich, dass ihr mich, eine Frau aus Samaria, um so etwas bittet. So sagte er, aber wenn du wüsstest, mit wem du sprichst, würdest du mich um ein Getränk bitten. Ich werde dir Wasser geben, für das du nicht hergekommen bist. Und sie unterhielten sich über die Anbetung. Er fand sofort heraus, was ihr Problem war. Wir alle wissen, was es war, zu viele Ehemänner. Er sah sie an und sagte, Frau, hol deinen Mann und komm her. Sie sagte, ich habe keinen Mann. Er sagte, du hast die Wahrheit gesagt, denn du hast 5 und derjenige, mit dem du jetzt zusammen lebst, ist nicht deiner. Beobachtet diese Frau. Schaut euch den Unterschied zwischen ihr und dieser Organisation an. Beobachte sie als Einzelperson. Schaut euch die Pharisäer an, die sagten, dieser Mann ist der Beelzebub. Schaut sie an, nicht sie. Sie drehte sich um und sagte, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Ah, da ist das Licht. Seht ihr, wenn der Sohn den Samen trifft, und zwar den richtigen, dann wird er Leben hervorbringen. So sicher wie die Welt, er traf die Saat im Herzen der kleinen Prostituierten. Sie sagte, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Jetzt wissen wir es. Es ist hunderte von Jahren her, dass wir einen Propheten hatten. Und wir wissen, dass der Messias kommen wird. Wir erwarten ihn. Und wenn der Messias kommt, wird er genau das hier tun. Das ist das Zeichen des Messias. Versteht ihr das nicht? Es war der Messias, der in Mose war. Es war der Messias, der in Henoch war. Es war der Messias in jedem Zeitalter. Er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Er ist Christus immer da. Sie sagte, ich weiß, wir wissen, dass, wenn der Messias kommt, er genau das tun wird. Er sagte, ich bin er, der zu dir spricht. Oh mei, daraufhin ließ sie den Wassertopf fallen, lief in die Stadt und sagte, kommt, seht den Mann, der mir gesagt hat, was ich getan habe. Ist das nicht der Messias selbst? Und die Menschen in der Stadt glaubten an ihn, ohne es zu sehen. Und die ganze Stadt glaubte an ihn. Das ist richtig. Und warum? Seine Eigenschaften zeichneten ihn aus. Er wurde in der Stadt sicher erkannt. Er wurde als der Messias Gottes durch seine Eigenschaften ausgewiesen. Eigenschaften, die in ihm waren, denn er war der Gott der Propheten, er war der Prophet, er war der manifestierte Prophet, er war zu allen Zeiten derselbe und wenn er derselbe ist, dann gestern, heute und für immer. Und nun zur Eile und zum Schluss in Sacharja 14, 6 und 7 wird uns gesagt, es wird ein Tag kommen, prophezeite der Prophet, den man weder Tag noch Nacht nennen kann. Es ist ein trüber, düsterer, dunkler Tag, aber am Abend wird es Licht sein. Die Bibel sagt das. Zum Schluss noch ein Blick. Geografisch gesehen geht die Sonne über dem östlichen Volk als erstes auf. Sie geht im Osten auf und im Westen unter. Jetzt folgt mir genau. Die Zivilisation hat sich mit der Sonne fortbewegt. Das wissen wir doch alle. Oder die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Genauso wie das Evangelium. Das Evangelium begann im Osten, es kam aus dem Osten über das Mittelmeer nach Deutschland, von Deutschland über den Ärmelkanal nach England, von dort über den Atlantik in die Vereinigten Staaten an der Ostküste und ist dann zur Westküste gereist. Nun haben sich der Osten und der Westen getroffen und dieselbe Sonne, die im Osten aufgeht, ist auch dieselbe Sonne, die im Westen untergeht. Nun schau zu. Der Sohn, S-O-N, Englisch S-O-N, der Übersetzer, ist als Messias über den östlichen Völkern aufgegangen. Und nun haben wir seit seinem Weggang einen Tag mit Denominationen und Zusammenkünften und so weiter hinter uns. Wir hatten genug Licht wie an einem düsteren Tag, wenn die Sonne von Wolken verdeckt wird. Und sie hatten Denominationen. Wir haben Krankenhäuser gebaut, wir haben Schulen gebaut, wir haben Organisationen gegründet. Wir haben all diese Dinge genauso gemacht, wie wir sie machen sollten. Aber er sagte, in der Abendzeit wird es Licht sein. Derselbe Jesus wird in seiner Auferstehungskraft wieder auferstehen, wie er es in Malachi 4 versprochen hat, wie er es in Johannes 14, 12 versprochen hat, wie er es in Lukas 17 versprochen hat, wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein. Seht, was in den Tagen von Sodom geschah. Abraham, der die Verheißung des kommenden Sohnes hatte, finden wir dort unten und sehen das Zeichen, das getan wurde. Da unten in Sodom haben wir gesehen, was geschehen ist. Und wir wissen, dass wir noch nie nun dort... Lot war ein Vorbild für die Gemeinde in Sodom, für die Organisation. Und sie haben einen Botschafter dorthin geschickt. Ein paar Botschafter gingen dorthin, ein moderner Billy Graham und Oral Roberts. Und wisst ihr was? In der Geschichte der Gemeinde wurde noch nie ein Mann mit einem Namen, der auf H-A-M endet, in die Gemeinde geschickt bis zu diesem Zeitpunkt. Billy G-R-A-H-A-M. 6 Buchstaben. A-B-R-A-H-A-M hat 7 Buchstaben. Aber Billy G-R-A-H-A-M ist da draußen in Sodom und ruft sie heraus. Aber denkt daran, dass es einen gab, der für die geistliche Gemeinde da war. Abraham, der Herausgerufene. Beobachtet, was für ein Zeichen er gab. Er predigte nicht viel vom Evangelium, sondern sagte ihnen nur, was die Verheißungen sein würden. Und er fragte, wo ist Sarah? Vergiss nicht, dass sie am Tag zuvor noch Sarai war. Und er am Tag zuvor noch Abram. Jetzt sagte er Abraham, A-B-R-A-H-A-M, wo ist S-A-R-A-H? Nicht S-A-R-R-A, wo ist Sarah, Prinzessin, deine Frau, Vater der Völker? Er sagte, sie ist im Zelt hinter dir. Und er sprach, ich werde dich gemäß der Zeit des Lebens heimsuchen. Ein Mensch, der das Fleisch eines Kalbes aß, trank die Milch von der Kuh und aß Kornkuchen und trank Milch. Ein Mann, der Staub auf seinen Kleidern hatte und dort saß mit dem Rücken zum Zelt gewandt, er sagte, wo ist Sarah, deine Frau? Er sagte, sie ist im Zelt hinter dir. Und Sarah sagte, mich ein altes Weib, wie ich bin, 100 Jahre alt, so wie Mann und Frau schon lange nicht mehr mit meinem Herrn Vergnügen habe, und er ist auch schon alt. Die Bibel beschreibt sie als wohlbetagt und das schon seit vielen Jahren. Sie war 45 Jahre über die Menopause hinaus und länger als das, vielleicht 55 Jahre über die Menopause hinaus. Und mich mit einem Mann vergnügen als junge Frau, sie lachte sich ins Fäustchen, wisst ihr. Und was sagte der Mann in Menschengestalt? Warum hat Sarah gelacht? Was geschah? Abraham nannte diesen Mann Elohim. Den allmächtigen Gott, der sich in einem menschlichen Wesen verkörperte. Jesus, unser Herr, sagte, wie es in den Tagen Lots war, so wird es bei der Wiederkunft sein. Und schaut, wenn der Menschensohn sich offenbart, bekannt gemacht wird. Lukas 17. Wenn der Menschensohn in den letzten Tagen offenbart wird, der Menschensohn wird geoffenbart. Sein Evangelium identifiziert ihn, wie es in den Tagen Lots war. Schaut euch an, wie es ihnen jetzt geht. Verderbte Nationen. Oh my, schaut euch die Homosexuellen an. Schaut euch an, was wir jetzt haben. Die Gemeinde ist ein Chaos. Die Nation ist ein Schlamassel und das ganze Land. Gott spuckt es aus von oben bis unten. Die ganze Sache ist ein Chaos, geografisch, aber auch materiell. Die Bühne ist bereit. Ist es nicht an der Zeit, dass Gott in Menschengestalt zurückkommt? Das Wort, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert und das die Gedanken und Absichten des Herzens erkennt, um auf der Bühne zu erscheinen und Jesus Christus zu dem zu machen, der er gestern, heute und für immer ist. Es ist ein verheißenes Wort, das für diesen Tag ausgesprochen wurde. Wir leben an diesem Tag und Gott ist hier bei uns, um es zu manifestieren und wahr werden zu lassen. Lasst uns unsere Häupter neigen. Himmlischer Vater, du hast gesagt, am Abend soll es Licht werden. Wir sehen dich, Herr, durch alle Zeichen. Nationen zerbrechen. Israel ist in seiner Heimat. Erdbeben an verschiedenen Orten. Die Herzen der Menschen versagen. Verkehrte Gedanken, verwerflich gegenüber der Wahrheit. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden haben, sagtest du, so sind die Menschen von verwerflichem Geist, die dem Wahn verfallen sind, einer Lüge zu glauben und dadurch verdammt zu werden. Aber du hast verheißen, dass du dich an jenem Tag offenbaren wirst, dass der Sohn des Menschen offenbart werden wird. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer, mit denselben Merkmalen, die ihn in jedem Zeitalter kennzeichnen. Möge er heute Abend, Herr Gott, großer Jehova, Elohim, zu deinem Volk herabkommen. Heute Abend, Herr, komm herab, gib dich zu erkennen, damit die Gläubigen glauben können. Damit die Menschen verstehen und wissen, dass du immer noch Gott bist und derselbe bist, gestern, heute und für immer. Und dann, Herr, werden die, die zur Heilung bestimmt sind und die, die zum ewigen Leben bestimmt sind, die Hand ergreifen, Herr, denn dies ist die Zeit der Heimsuchung. Mögen sie nicht vergeblich vergehen. Ich bitte im Namen von Jesus Christus. Amen. Wie viele glauben, dass das die Wahrheit ist, dass das Evangelium ist? Die Versammlung sagt Amen. Leben wir jetzt in dieser Zeit? Das ist die nächste Frage. Wenn ja, ist Gott feierlich dazu verpflichtet, sie zu identifizieren. Nun schenkt mir bitte eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich werde mich ein bisschen verspäten. Das habe ich euch heute Abend schon gesagt. Vielleicht 15 Minuten. Wir haben ja Gebetskarten verteilt. A's, in Ordnung. Lasst uns schnell anfangen. A Nummer 1. Ich rufe einen nach den anderen auf. Damit ihr, stellt euch hier drüben hin, wenn ihr wollt. A Nummer 1. Wer hat die Gebetskarte A Nummer 1? Hebe deine Hand. Wenn du dich nicht erheben kannst, werden dich einige abholen. A Nummer 1. In Ordnung. Komm einfach, wenn du gerufen wirst. Nur deine Nummer. In Ordnung. A Nummer 1. Also gut. Nummer 2. Hebst du bitte deine Hand? Nummer 2. Gebetskarte A Nummer 2. Heb deine Hand. Kommst du bitte, Lady? Wenn jemand verkrüppelt ist und nicht aufstehen kann, werden die Platzanweiser dich holen. Nummer 2, 3. Hebe einfach deine Hand. Das spart Zeit. Ganz schnell, wenn du mal aufrufst. Nummer 3. Würdest du deine Hand heben? Genau hier, Lady. Nummer 4. Hebe deine Hand. Nummer 4. Betet. Nummer 4, komm, na gut, Nummer 5, Gebetskarte Nummer 5, genau hier, Lady. Nummer 6, kann sie gehen? Ja, das ist, oder nimm dir einen Stuhl da unten, die Dame ist krank, ich glaube, oder vielleicht ihr Mann, wer auch immer da bei ihr saß, oder es ist ein, bringt ihr einen Stuhl dorthin, sie ist in Ordnung. Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9, 9, ich verstehe, ja, hier 9, 9, 10, Nummer 10, Gebetskarte 10. 11, 12, 13, 13, 14, geht zum anderen Ende da unten, die 14, 15, gut, geht direkt hinter sie. Warte nur eine Minute, bis sie sich aufstellen, dann siehst du, wo wir stehen. Der Rest von euch wartet mit eurer Karte noch einen Moment. Wie viele in dieser Gemeinde sind krank und haben keine Gebetskarte? Hebt eure Hände hoch, so wie hier. In Ordnung, jeder, es ist mir egal, wo ihr seid, in Ordnung, nun seid einfach ehrfürchtig. Nun schaut, während sie die Gebetslinie aufstellen, schenkt mir jetzt eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Ihr müsst auf das hören, was ich euch sage. Seht ihr? Beachtet. Es war einmal eine Frau, Jesus zog durch das Land, überquerte das Meer und kam an einen Ort. Da war eine Frau, die eine Blutung hatte. Und alle Priester und die anderen waren da. Sie haben sich natürlich über ihn lustig gemacht. Aber da gab es auch ein paar, die ihm glaubten. Und er ging durch die Menge und die Frau sagte in ihrem Herzen, hört jetzt genau zu, hörst du zu? Sagt Amen. Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Genau, das ist die Frau, die, seht ihr, alles, was euch ablenkt, lenkt euch von dem ab, was ihr gerade tut. Jeder Mensch ist ein, ich behandle dich nicht als einen Körper. Ich habe mit dir als Geist, als Seele zu tun, versteht ihr? Wenn du dich bewegst, bist du auch mit deinen Gedanken ganz woanders, verstehst du? Ich versuche das in den Griff zu bekommen. Beachtet, da war ein Mann, der Paulus ansah und ernsthaft glaubte. Paulus sagte, ich sehe, dass du den Glauben hast, geheilt zu werden. Seht ihr? Nun beachte, als diese Frau hier vorbeikam, konnten sie nicht zu ihm gelangen. Alle legten ihre Arme um ihn überall. Sagen wir mal so, sie hatte keine Gebetskarte und konnte sich nicht anstellen. Und so sagten alle, hallo Rabbi, sag mal, bist du der Prophet? Wir glauben, dass es einen Propheten geben wird, aber ich kenne dich nicht. Seht ihr, ich bin mir nicht sicher, ich werde aus meiner Gemeinde herausgeworfen, wenn ich das glaube, seht ihr? Und weißt du immer wieder die gleiche Geschichte? Und diese kleine Frau glaubte es. Sie schlich sich vorbei und sagte, wenn ich den Saum seines Gewandes berühren kann, werde ich gesund. Also berührte sie ihn. Wer das palästinensische Gewand kennt, weiß, dass es einen Untergewand gibt und dass das äußere Gewand frei schwingt. Wenn nun eine Frau den Mantel eines Mannes anfassen würde, nur den Zipfel des Mantels, und dann weggehen würde, würde man das in einer solchen Menschenmenge nie merken. Was ist mit dem großen Kleidungsstück, das so weit von ihm herabhängt? Sie ging auf die Knie, berührte sein Kleidungsstück und ging zurück. Jesus blieb stehen. Er sagte, wer hat mich berührt? Und sieh dir an, was Petrus jetzt sagte, wo er die Schlüssel zum Königreich hat. Mit anderen Worten, lass es uns mit den Worten unserer Zeit ausdrücken. Herr, du sagst die schrecklichsten Dinge. Die Leute werden denken, dass du verrückt bist, dass etwas nicht stimmt. Jeder hat dich berührt. Alle sagten, hallo Rabbi. Sag, bist du der göttliche Heiler? Sag es. Du sagst, warte, ich habe hier oben einen ganzen Friedhof voller Menschen, wenn du einen für uns auferwecken willst. Komm herauf und wir werden dir glauben, wenn du das tust. Die einen waren für ihn, die anderen dagegen, so wie es in jeder Menschenmenge ist. Die einen machten sich lustig, die anderen glaubten ihn und Petrus sagte, aber alle fassen dich doch an. Warum sagst du denn so etwas? Er sagte, aber ich merke, dass ich schwach geworden bin. Tugend ist von mir gewichen. Das ist Stärke. Schaut. Er schaute sich unter den Zuhörern um und fand die kleine Frau. Sie konnte es nicht verbergen. Seht ihr, sie hatte den Samen in sich liegen. O Gott, gib uns diesen Samen. Das ist es, was wir jetzt brauchen. Er fand sie, erzählte ihr von ihrem Blutproblem. Er sagte, dein Glaube hat dich geheilt. Schaut, du sagst, dass, wenn er heute hier wäre, würde ich dasselbe tun. Wenn er heute Abend durch dieses Gebäude gehen würde, glaubst du, du würdest geheilt werden, wenn du ihn berührst? Nun, lass es mich dir sagen, im Buch des Hebräers im 3. Kapitel steht, er ist jetzt ein Hoherpriester, der unsere Schwächen nachempfinden kann. Wie viele glauben, dass das die Wahrheit ist? Die Versammlung sagt, Amen. Seht ihr, wenn er gestern, heute und für immer derselbe ist, wie würde er dann heute handeln, genauso wie er es gestern getan hat? Ist das richtig? Amen, die Zuhörerschaft. Nun, du musst nicht hier oben sein, du brauchst nur zu glauben und zu sagen, Herr, ich, das ist alles seltsam, aber der Mann erzählt es aus der Bibel. Es klingt, in jedem Zeitalter klang es seltsam, aber sieh nach und prüfe, ob die Schrift... Jesus sagte, sucht in der Schrift, sie zeugen von mir. Seht ihr, sieh nach in der Heiligen Schrift, das ist wahr. Wir befinden uns in den letzten Tagen. Die ganze Natur beweist, dass es die letzten Tage sind. Die Gemeinde in ihrem Zusammenschluss, ihr alle werdet bald in das große ökumenische Gemetzel gehen. Hier oben, seht ihr, einfach die Mutter Hure und all ihre Töchter, die, wie die Bibel sagt, das Mahlzeichen des Tieres annehmen und es nicht wissen, seht ihr, aber dazu kommen wir später. Nehmt zur Kenntnis, dass er hier ist. Wenn wir seine Gegenwart hier bekommen können, wenn du da draußen bist und keine Gebetskarte hast, berühre sein Gewand. Er ist der Hohepriester. Wie machst du das? Mit deinem Glauben. Berühre sein Gewand und schau, ob er sich nicht umdreht und dasselbe tut wie damals. Die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und für immer. Das wäre sehr überzeugend. Glaubst du das? Die Versammlung sagt, Amen, der Übersetzer. In Ordnung. Nun, alle zusammen, niemand rühre sich jetzt von der Stelle. Seid ganz ehrfürchtig. Seht ihr, ihr müsst den Heiligen Geist respektieren. Respektiert ihn. Der einzige Weg, wie du jemals etwas von Gott bekommen kannst, ist seine Botschaft zu respektieren. Respektiere sie. Nun hört zu. Nehmt all eure Methodisten, Baptisten, Pfingstler, Katholiken und so weiter. Nehmt eure Religion, eure Denomination und legt sie für ein paar Minuten beiseite und sagt, wenn er das Wort ist, dann kann das Wort die Gedanken im Herzen erkennen. Und das war der Messias gestern, das ist er heute. So muss es sein. Und er hat es heute versprochen. Jetzt. Hier steht eine kleine Frau, keiner bewegt sich. Sei ganz ehrfürchtig und bleib stehen. Nun ich, durch ein Geschenk. Eine Gabe ist nichts, was du wie eine Axt nimmst und damit hackst und schneidest. Das ist falsch. Eine Gabe ist das Wissen, wie man sich selbst aus dem Weg räumen kann. Du musst dich nur entspannen und aus dem Wege gehen. Dann kommt Gott und benutzt dich so, wie er es will. Eine Gabe besteht darin, sich selbst aus dem Weg zu räumen. Seht ihr? Nicht etwas, das du in die Hand nimmst, um zu stechen und zu stechen. Das ist nicht Gott, seht ihr? Wir müssen uns nur selbst aus dem Wege gehen. Dann kommt der Heilige Geist und setzt sie ein, wie er es will. Jetzt musst du dich selbst aus dem Wege räumen, egal was Gott hier tun würde. Er muss es auch an dir tun. Egal wie sehr er mich salben würde, er muss auch dich salben. Wenn er das nicht tut, dann kann er viele mächtige Werke nicht tun. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen, einen kleinen Jungen, der in einem Rollstuhl saß oder so. Ich dachte, ich hätte da hinten einen Mann gesehen. Egal was es ist, wo du bist, du musst nur glauben. Hier sitzt eine kleine Frau, die sich vorbeugt. Nun denke daran, ich kann niemanden heilen. Es gibt niemanden, der heilt. Es ist Gott. Wie viele haben das jetzt verstanden? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Die Heilung ist bereits erkauft. Es geht darum, dass du glaubst, dass seine Gegenwart hier ist, um sein Wort zu halten. Wenn ich euch nun sein Wort gesagt habe, dass er verheißen hat, dies zu tun, und ihr alle es glaubt, wenn er es tut, weist das auf seine Anwesenheit hin. Jetzt steht hier eine Frau, eine kleine Lady. Sie ist viel jünger, als ich es bin. Und hier ist ein Bild von Johannes 4. Ein Mann und eine Frau treffen sich zum ersten Mal. Ich nehme an, wir sind uns fremd, junge Lady. Oder? Zueinander. Die Schwester sagt ja, der Übersetzer. Wir sind es. Jetzt möchte ich, dass das Publikum zuschaut. Ich kenne sie nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Ihr habt gehört, wie sie es gerade gesagt hat. Ich kenne sie nicht. Sie kennt mich nicht. Da stehen wir nun. Nun könnte sie krank sein, vielleicht geht es ihr finanziell schlecht, vielleicht hat sie häusliche Probleme, sie könnte für jemanden anderen da sein. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ich kenne die Frau nicht, habe sie nie gesehen. Aber wenn Christus hier stehen würde mit diesem Anzug, den er mir gegeben hat, und wenn sie nun sagen würde, sie sei krank, wenn sie sagen würde, Herr, wirst du mich heilen? Er würde auch gleich sagen, dass er nichts mehr tun kann und ihr sagen, dass er es schon getan hat. Die Schwester sagt, gelobt sei Gott, der Übersetzer. Wie viele glauben das? Die Gemeinde sagt, Amen, der Übersetzer. Seht ihr, er könnte es nicht tun, aber er könnte sich als der Messias zu erkennen geben. Das wüsste er, denn er würde das tun und die gleichen Eigenschaften haben. Nun, ich wäre es nicht, wenn er das tun würde, denn erst war es Gott in der Feuersäule, Gott über uns, dann Gott mit uns, in Christus, nun Gott in uns, seht ihr, Söhne Gottes in der Adoption, zu der Christus gekommen ist, um die Eigenschaften Gottes zu erlösen, wie er es am Anfang tat. Nun, wenn sein Wort hier drin wohnt und ich die Wahrheit gesagt habe, und das ist es, und das Wort hier drin ist in meinem Herzen, dann wird Gott sich als die Wahrheit zu erkennen geben. Was sollte das dann in dieser Gemeinde bewirken? Was sollte es bewirken, wenn ihr die Schrift hier vor euch seht? Die Versammlung jubelt, der Übersetzer. Nun muss ich mit der Frau reden, denn ich habe gepredigt. Rede nur mal eine Minute mit ihr, bis der Heilige Geist in Bewegung kommt. Und dann fangt ihr alle an zu glauben. Nun, wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Nun seht ihr, ihr seid in einer anderen Welt, einer anderen Dimension. Ihr wisst nicht, was vor sich geht. Ihr, die ihr am Mikrofon sitzt, haltet einfach die Ohren steif. Jetzt möchte ich mit dir reden, wie unser Herr mit der Frau am Brunnen. Ich bin ein Mann und du bist eine Frau. Wir sind uns zum ersten Mal auf der Erde begegnet. Und wenn ich jetzt, er sagte zu ihr, ich möchte einen Schluck Wasser haben oder so ähnlich. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Habt ihr das jemals in der Bibel gelesen? Habt ihr es gelesen? In Ordnung. Nun, wenn der Herr Jesus heute Abend dasselbe tun würde, mir irgendwie offenbaren würde, was dein Problem ist oder was du getan hast oder warum du hier bist oder etwas Ähnliches, würdest du wissen, dass es von einer übernatürlichen Kraft kommen muss? Würdest du glauben, dass es das ist, was ich dir gezeigt habe und was die Schrift sagt? Wir sehen die Erdbeben, wir sehen die Welt in diesem Chaos, wir sehen die Denomination, wie sie sind, und es ist Zeit, dass das passiert. Stimmt's? Glaubst du das? Gut, nun, wenn er sich damit identifizieren würde, müsste es Gott sein. Es kann nicht als Mensch sein. Ich bin nur dein Bruder. Nun, du bist ein Christ. Nicht, weil du sagst, lobet den Herrn. Du könntest ein Betrüger sein, wenn du das sagst. Siehst du? Aber wenn es so wäre, würde er es wissen. Siehst du? Aber ich spüre deinen Geist vibrieren. Es ist wahr, du bist ein Christ. Wenn der Herr Jesus mir nun offenbaren wird, was mit der Frau los ist, wie viele werden dann von ganzem Herzen glauben? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Sieh mich jetzt an, Schwester, nur einen Moment. Hier kommt es. Siehst du, jetzt habe ich, es muss eine Vision sein, verstehst du? Ich muss es auf irgendeine Weise sehen, denn ja, Herr, jetzt ist es da. Gelobt sei Gott. Ich bringe jeden Geist unter meine Kontrolle im Namen von Jesus Christus. Sei ehrfürchtig. Schau einen Moment her, Lady. Sieh mich an. Jetzt ist es an der Zeit, dass der Herr etwas sagt oder etwas tut. Wenn ihr euch bewusst seid, wenn ihr jemals das Bild des Lichtes gesehen habt, steht es zwischen mir und der Frau. Und sie ist hier, sie leidet an einer Blutkrankheit. Es ist eine Zuckerkrankheit. Wenn das richtig ist, erhebe deine Hand. Seht ihr? Und was ist, wenn? Jemand könnte sagen, du hast das gerade erraten. Schau her, junge Dame, du bist jetzt eine sehr feine Person. Sieh her, glaubst du, dass ich Gottes Diener bin? Die Schwester sagt, ja, der Übersetzer, das tust du. Ich kann nicht heilen, ich weiß nicht, was man dir gesagt hat. Was immer es war die Wahrheit, stimmt's? Hier ist noch etwas anderes. Ich sehe ein Mädchen, es ist ein kleines Mädchen, für das du betest. Es hat etwas in seinem Ohr, es ist ein rinnendes Ohr, stimmt's? Ja, ja, das ist richtig. Es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Jetzt geh und glaube daran. Geh und glaube es von ganzem Herzen. Glaube es, Schwester. Nun glaubt ihr, dass er derselbe ist gestern, heute und für immer? Die Gemeinde jubelt, der Übersetzer. Wenn ihr einfach nur glaubt, einfach nur Glauben habt. Seht ihr, zweifelt nicht. Seht ihr, es erkennt die Gedanken und Absichten des Herzens. Wie viele wissen, dass das Wort das kann? Amen, der Übersetzer. Die Bibel zeigt auf, wenn ihr die Bibel gelesen habt. Egal, wo ihr seid, glaubt jetzt, die Salbung. Wer hat schon das Bild des Engels des Herrn gesehen, das hierher kam? Nun, ist dasselbe Licht keine 2 Meter entfernt von dort, wo ich gerade stehe. Es ist in einer anderen Dimension als du. Wir leben nur in 5, das hier ist eine andere. Seid jetzt ehrfürchtig. Nur einen Moment. Nun, hier ist eine Lady. Ich kenne sie nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Wir sind uns fremd, nehme ich an. Die Schwester sagt, ja, der Übersetzer. Und wir treffen uns zum ersten Mal, und zwar als Mann und als Frau. Und wenn ich irgendetwas für dich tun könnte, würde ich es bestimmt tun. Aber ich bin nur ein Mann. Aber durch die Gabe Gottes, ich möchte, dass Jesus sich mit dem Wort ausweist, das ich gerade gepredigt habe, um zu zeigen, dass dies die Stunde ist. Das Wort, das für diese Stunde ausgeteilt wurde, dass wir die denominierten Ränge hinter uns gelassen haben, dass wir auf die Entrückung zugehen. Ich versuche nur, die Menschen zum Glauben zu bringen. Seht ihr, genau wie bei den Pyramiden, der Schlussstein, der nie aufgetaucht ist, auf einer Dollarnote ist es zu sehen. Seht ihr, der Dienst mit dem Schlussstein. Wo es bei den Lutheranern, Wesley und anderen war, ist es jetzt einfach, jetzt ist es keine Pyramidenlehre mehr. Versteht ihr? Ich zeige das nur als Veranschaulichung. Der Schlussstein muss so perfekt sein wie die anderen, bis er genau hineinpasst. Der Dienst Christi wird in seiner Gemeinde sein, genau wie er im Geist ist. Wenn er kommt, um die Gemeinde zu übernehmen, um das Ganze zu erlösen, dann geht es nach oben. Glaubst du das? Die Schwester sagt, ja, das glaube ich, der Übersetzer. Ich habe das nur gesagt, damit ich mich ein bisschen entspannen kann. Siehst du? Visionen sind schwer. Diese eine Frau berührte sein Gewand und er sagte, ich erkenne Tugend. Und das war der Sohn Gottes. Was ist mit mir, einem Sünder, der gerettet? Siehst du? Verstehst du das? Ja, der Übersetzer. Aha, wenn der Herr Jesus mir nun dein Problem offenbart, wirst du... Danke, Jesus, der Übersetzer. Du brauchst keine Angst zu haben, das wird dir nicht wehtun. Du hast ein sehr seltsames Gefühl, verstehst du? Das ist, wenn sich das Licht über dir niedergelassen hat. Wenn das der Fall ist, dann hebe deine Hand, damit die Leute es wissen. Du hast also... ein wirklich süßes, wirklich schönes Gefühl. Siehst du, es hat sich über dich gelegt. Jetzt kannst du dein Leben gar nicht mehr verstecken. Du leidest an einer Nebenhöhlenerkrankung. Und das ist richtig so. Die Schwester sagt, ja, der Übersetzer. Du hast jemanden auf dem Herzen, für den du betest. Ja, der Übersetzer. In Ordnung. Herr, das ist dein Mann. Ja, der Übersetzer. Und dieser Mann hat Probleme mit seinen Augen, die durch Zuckerdiabetes verursacht wurde. Und das ist genau richtig. Siehst du, das stimmt. Glaubst du jetzt von ganzem Herzen und ihr beiden, ihr glaubt, in Ordnung, Herr, dann sollst du nach deinem Glauben leben, meine Schwester. Der Herr segne dich. Habe Glauben, zweifle nicht. Glaube von ganzem Herzen. Nun, wir sind auch Fremdlinge unter uns. Du glaubst das. Nun, wenn du in der Gegenwart eines Mannes stehst, würdest du dich nicht so fühlen, siehst du? Du weißt, dass es etwas anderes ist als ich. Ich bin genauso wie dieser Schreibtisch dort. Es ist nur ein Schreibtisch und ich bin nur ein Mensch. Aber du glaubst, dass du in seiner Gegenwart bist. Nicht in meiner, sondern in seiner Gegenwart. Die Schwester sagt, ja, der Übersetzer. Herzlichen Dank. Siehst du, du glaubst das wirklich. Und du musst es glauben, denn ich sehe einen Schatten. Siehst du, nun, du musst es glauben. Nun, du leidest unter inneren Problemen, den inneren Organen. Du hast eine Operation hinter dir. Das ist richtig. Operiert und es hat nichts genützt. Es plagt dich immer noch. Das ist genau richtig. Du hast hier starke Kopfschmerzen, die dich plagen. Jetzt weißt du, dass etwas diese Dinge wissen muss, nicht wahr? Du glaubst jetzt, dass du es empfangen kannst? Du glaubst es? Gut, dann geh und empfange es im Namen des Herrn Jesus. Amen. Alle beten jetzt. Glaubst du, dass Gott mir die Sache offenbaren kann, die du dir wünschst? Würdest du es dann glauben, dass der Knoten auf deiner Seite verschwinden wird? In Ordnung, dann geh und glaube es. Und dann, es wird klappen. Ich weiß, dass du schwach bist. Ich will dich nicht länger aufhalten, als ich helfen kann. Glaubst du mir, dass ich Gottes Diener bin? Die Schwester sagt, ja. Das tust du. Ich bin ein Fremder für dich. Ja, der Übersetzer. Und wir kennen uns nicht. Wenn ich dir helfen könnte, würde ich es tun, Lady. Ich würde laufen, kriechen, eine Münze mit einer Nase durch die Straßen der Stadt schieben, um dir zu helfen. Denn du bist jung und stehst im Schatten. Ich weiß jetzt, nachdem ich mit dir gesprochen und das gesagt habe, dass du weißt, was los ist. Du weißt also, dass du auf der Stelle sterben musst, wenn nicht etwas für dich getan wird. Du hast eine Frauenkrankheit. Sie ist in deinem weiblichen Körper und sie ist bösartig. Es ist ein Krebs. Ja, ja, der Übersetzer. Und du musst auf der Stelle sterben, wenn Gott dir nicht hilft. Nur noch einen Monat? Der Übersetzer, das ist richtig. Du glaubst, dass er dich heilen wird? Ja, das tue ich, der Übersetzer. Hör zu, Schwester, das ist deine einzige Hoffnung. Glaube es jetzt von ganzem Herzen und lebe für das Reich Gottes. Ich lege meine Hände auf die kleine Lady im Namen Jesu Christi und verdamme den Teufel, der ihr das Leben nehmen will. Möge er sie verlassen und dieses Mädchen leben um des Reiches Gottes willen. Amen. Gott segne dich, Schwester. Glaube es jetzt von ganzem Herzen. Glaube mit deinem ganzen Herzen. Ein anderer Schatten. Glaubst du, dass Gott sie heilen und gesund machen kann? Dass er dir die Krankheit wegnehmen kann? Du hattest ein sehr seltsames Gefühl, als es behoben wurde. Stimmt's? Die Schwester sagt, ja. Es hat dich wirklich verlassen, genau dort. Das ist richtig. Wenn du jetzt von ganzem Herzen daran glaubst, wird es dich in Ruhe lassen. Geh und glaube. Gott segne dich. In Ordnung. Sieh mich an, Schwester. Willst du dein Abendbrot essen und dich wieder gut dabei fühlen? Du möchtest, gehe einfach hin. Das Geschwür wird verschwinden. Du wirst wieder gesund werden. In Ordnung. Sieh hier, Herr Lady. Wovor hast du Angst? Du hast ein Nervenleiden. Das stört dich schon seit langer Zeit. Du glaubst, dass Gott diese Nervosität heilen kann. Und 90% der Zuhörerinnen und Zuhörer fühlen gerade das Gleiche. Das ist genau richtig, siehst du? Du willst immer einen Platz haben, wo du deinen Fuß hinstellen kannst. Alle sagen dir, geh in dich und glaube dies und das, aber du brauchst einen Stabplatz. Den hast du gerade jetzt, glaube es. Willst du es? Das Wort Gottes sagt, dass du frei bist. Glaubst du es? Die Schwester sagt, Amen. Also geh und sei frei von diesem Ding. In Ordnung. Gott segne dich, Schwester. Glaubst du, dass Gott Diabetes heilen und dich gesund machen kann? Der Bruder sagt, ja. Und du glaubst es? Geh einfach weiter und sage, danke, Herr Jesus. Ich gehe und glaube es von ganzem Herzen. Nervenschwächen, ein Frauenproblem und du hast eine Frauenkrankheit. Glaubst du das, Gott? und auch Magenbeschwerden. Glaubst du, dass Gott dich gesund machen kann? Geh frohgemut deiner Wege und sage, danke, Herr. Sieh mich an, Bruder, du bist ein mächtiger, starker Mann, aber deine Nerven sind mächtig schwach. Du glaubst, dass es heute Nacht zu Ende geht? Geh und empfange es im Namen des Herrn Jesus. Glaube es von ganzem Herzen, ja. Komm, Schwester, schau in diese Richtung. Ja, ich sehe, wie du versuchst aufzustehen und verkrüppelt an der Seite des Bettes liegst. Du hast Arthritis. Glaubst du, dass Gott dich gesund machen wird? Gehe einfach hin, glaube daran und sage, Jesus Christus macht mich gesund. Ich glaube es von ganzem Herzen. Meine Schwester, glaubst du, dass Gott auch deinen Diabetes heilen und dich gesund machen kann? In Ordnung. Gehe auf deinem Weg und sage, danke, Herr Jesus. Komm, Lady. Er möchte dich glauben machen, dass du den Verstand verlierst. Die Schwester schreit, oh, das hat er dir erzählt, aber er ist ein Lügner. Du bist jetzt frei. Oh Gott, der Verfasser, gehe nach Hause und freue dich. Jesus Christus macht dich frei. Oh, oh, Jesus, 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 Halleluja, der Übersetzer. Glaubst du, dass Gott dein Magenleiden heilen und dich gesund machen kann? Geh weiter, freu dich und sage, danke, Herr Jesus. Komm, Lady. Und jetzt das Gleiche. Lass dir das nicht einreden. Es ist ein nervöser Zustand. Glaubst du, dass Gott dich heute Abend gesund machen wird? Das ist deine einzige Hoffnung, es zu schaffen. Mache dich auf den Weg, froh und glücklich und lächle und sei so wie früher. Siehst du? Du glaubst von ganzem Herzen. Wie viele glauben jetzt von ganzem Herzen? Ich glaube, die Gemeinde sagt Amen. Ich glaube, dass Jesus rettet und sein Blut weißer als Schnee wäscht. Du glaubst es? Was ist mit euch da draußen in der Zuhörerschaft? Glaubt ihr das auch? Die Gemeinde sagt Amen. Betet jetzt. Sag, Herr Jesus, der Mann ist weg von mir. Ein paar von euch hier drinnen in Ordnung. Betet und glaubt es. Dieser Mann, der hier hinten sitzt, hat ein Gallenblasenleiden. Glaubst du, dass Gott die Gallenblase heilen und dich gesund machen wird? Du hast mit deinem Glauben etwas berührt. Ich kenne dich nicht, aber er hat etwas berührt. Siehst du? Die Frau neben dir freut sich. Glaubst du, dass Gott die Arthritis in dir heilen und dich gesund machen wird? Lady, glaubst du es? Gut, du kannst aufstehen, du kannst sie haben. Derjenige, der direkt neben dir sitzt, hat Probleme mit seinem Auge. Glaubst du, dass Gott dein Augenleiden heilen und dich gesund machen wird? In Ordnung. Wenn du das glaubst, kannst du es auch haben. Jemand, der direkt neben dir sitzt, hat Probleme mit der Lippe. Glaubst du, dass Gott die Wucherung an deiner Lippe heilen und dich gesund machen wird? Du kannst sie auch haben. Ich fordere dich auf, es zu glauben. Amen. Hab Vertrauen in Gott. Zweifle nicht, glaube einfach. Hab Vertrauen. Eine Lady, die hier sitzt und so ehrlich zurückblickt, sitzt da und leidet an Herzbeschwerden. Glaubst du, dass Gott dein Herzeleiden heilen und dich gesund machen wird, Lady? Wenn du das tust, kannst du haben, worum du bittest. Ja, du, der du dein Taschentuch vor dein Gesicht hältst, hast Probleme mit deinem Nacken und deinem Rücken. Das kommt von einem Autounfall. Du wurdest von einem Auto angefahren und das hat deinen Nacken und deinen Rücken verletzt. Glaubst du, dass du wieder gesund werden wirst? Du kannst haben, was du willst. Wie sieht es hier drinnen aus? Möchte jemand hier drinnen glauben? Da sitzt eine Frau, die mich anschaut und sehr nervös ist. Neben ihr sitzt ihr Sohn, der ein Herzeleiden hat. Glaubst du, dass Gott euch beide heilen wird? Wenn ihr das tut, hebt eure Hände und sagt, ich nehme es an, dann könnt ihr geheilt werden im Namen Jesu Christi. Gottes Merkmale weisen auf sich selbst hin. Glaubt ihr, dass er hier ist? Wie viele sind Gläubige? Die Versammlung sagt Amen. Legt euch also gegenseitig die Hände auf. Legt euch gegenseitig die Hände auf. Legt eure Hände aufeinander. Unser himmlischer Vater, im Namen Jesu Christi, möge der Teufel diese Zuhörerschaft verlassen und in die äußere Finsternis hinausgeworfen werden.